Es gibt 1000 Krankheiten, aber es gibt nur eine Gesundheit. Und wenn ich genau dieses Zitat sage, wisst ihr immer, was kommt. Und zwar ein neuer Gesundheitspodcast. Denn genau das betone ich immer wieder, wenn ich über das Thema Gesundheit spreche oder auch über meine eigene Gesundheitsstory, dass es ja eben 1000 Krankheiten gibt, aber nur eine Gesundheit und dass es deswegen so wichtig ist, eben auch auf seine eigene Gesundheit zu achten. Und eigentlich kennt ihr von mir, ja, dass der Podcast ja immer ganz normal auf Spotify hochgeladen wird. Ich habe ja noch auf YouTube den Next Level Business Podcast auch, wo ich teilweise Videopodcasts hochlade. Aber heute haben wir mal ein bisschen ein anderes Format. Ich werde hier auf meinem Hauptkanal eben heute einen Videopodcast posten in Form einer Special-Folge sozusagen, denn wir haben heute seit langem mal wieder hier in dem Podcast einen Gast mit dabei, ja, einen Special-Guest, einen Experten im Bereich Gesundheit. Und dementsprechend freue ich mich heute schon unglaublich auf die Folge, denn wir werden nicht nur ganz normal über das Thema Gesundheit sprechen, sondern wir werden heute wirklich mal die Themen ansprechen, die ja euch ja auch immer so interessieren. Ja, das bedeutet Hormone, chronische Krankheiten, Prävention, Blutwerte, was kann man so in seinem Alltag machen, um produktiver zu sein und so weiter. Und wie ihr wisst, beschäftige ich mich ja selber auch schon seit Jahren mit dem Thema Gesundheit, einfach aus dem Grund, weil ich es musste. Ja, ich bin ja vor einigen Jahren auch krank geworden, habe relativ viel zugenommen, habe damals 140 Kilo gewogen und musste mich selbst um meine Gesundheit kümmern, denn bei mir war es damals so, ich habe die Diagnose bekommen, ja, ich stehe kurz vor Diabetes Typ 2, ja, ich muss irgendwelche Tabletten nehmen, damit ich wieder gesund werde und so weiter. Und ich wollte damals für mich den Ursprung wieder erkennen und mich selbst, sage ich mal, auch heilen und habe mich seitdem intensiv mit dem Thema Gesundheit, Medizin und so weiter beschäftigt. Und genau dadurch bin ich eben auch auf den lieben Dr. Martin Porstner gekommen, der hier jetzt am Tegernsee eine Privatpraxis unter anderem mit eröffnet hat. Dementsprechend würde ich mal ganz kurz das Wort abgeben. Lieber Martin, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und vielleicht auch, wie bist du so zu diesem Thema Langlebigkeit gekommen? Weil das ist ja nichts, was man jetzt, glaube ich, unbedingt so direkt lernt, sondern was, womit man sich auch intensiv beschäftigen muss. Deswegen, genau, vielleicht kannst du dazu ein paar Worte verlieren.
Sehr gerne, lieber Max, danke für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich, auch deine Hörerinnen und Hörer zu begrüßen. Mein Weg führte mich vom fachärztlichen, schulmedizinischen Dasein zu dem Punkt, wo ich heute stehe, begleitet immer von Neugier, immer von der Idee, nach Ursachen zu forschen, warum hat der eine die Krankheit und die Nachbarin, der Nachbar hat sie nicht.
Ja.
Wie hängen Organsysteme zusammen, welche Ursachen hat Stress, welche Ursachen hat Lebensstil, welche Erfolgschancen stecken hinter dem richtigen Mindset im Umgang mit Beschwerden, mit Erkrankungen. Ich bin selber Facharzt für Frauenheilkunde, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, habe also zwei Facharzttitel mit der Zeit erworben. Das war schon mal der erste Schritt, dass ich dachte, in meinem Klinikleben und Praxisleben, habe viel mit Krebspatientinnen gearbeitet, das mich immer interessiert hat, und welchen Beitrag leistet jetzt der Magen-Darm-Trakt, welchen Beitrag leistet die Psyche, welchen Beitrag leistet die Schilddrüse. Habe dann beschlossen, zeitlang nach China zu gehen für ein deutsch-chinesisches Präventionsprojekt und habe dort auch so die vielfältigen Möglichkeiten gesehen, wenn wir präventiv an das Thema Gesundheit herangehen, dann gesagt, was gibt mir erstmal die größten Chancen, mich in alles einzumischen, was mich interessiert. Das ist dann die Allgemeinmedizin, war dann also die hausärztliche Tätigkeit, weil ich da erstmal quasi die Legitimation habe, wenn es mich interessiert und ich mich damit auskenne, kann ich mich selber darum kümmern.
Ja.
Und bin dann über die Notwendigkeit, Antworten zu finden auf Fragen, die quasi Patienten mitbringen, bezogen auf chronische Erkrankungen, diffuse Krankheitsbilder, so nach dem Motto, was soll ich machen? Ich war hier, da und dort, und der HNO-Arzt und der Zahnarzt und der Neurologe, die finden alle nichts und alle sagen, es ist alles gut, es fühlt sich aber nicht so an. Was kann ich denn machen? Und darüber bin ich dann immer mehr und mehr über die Jahre zum Thema Prävention gekommen, zum Thema Ursachen zum Thema, was wissen wir eigentlich? Und erfreulicherweise ist es heutzutage so, dass wir super viel wissen über die Ursachen, warum Erkrankungen entstehen und gerade jetzt so diesen Zeitgeist haben und die Begeisterung merken, gerade so in deiner Generation, dass die Menschen Lust haben, Medizin komplett anders zu verstehen.
Ja, ja, das ist so ein spannendes Thema. Also du hast es ja schon angesprochen, gerade Ursachenforschung ist ja was, was es an sich noch nicht so wirklich lange auch gibt, weil gerade auch so Blutwerte, kommen wir später auch noch dazu, was man da mittlerweile alles testen kann. Wir hatten es selber ja bei mir auch gemacht, Thema Genetik, ja. was du auch gesagt hast, was vor Jahren noch teilweise gar nicht möglich war zu messen. Dementsprechend gibt es einfach viele Leute, die wissen, erstens glaube ich noch gar nicht, okay, was man alles machen kann. Ja. Und zum Zweiten gibt es aber auch viele Leute, die da gar nicht so offen dafür sind, die halt sagen, ja, aber ich habe halt die Krankheit und da gibt es keine Ursache und so weiter. Gibt es ja auch viele Leute, aber das finde ich super spannend. Das heißt, du musstest dir dieses Wissen wirklich, sage ich mal, auch selbst aneignen, weil ich sage mal, sowas wie jetzt Genetiktests, Zellgesundheit, was wir ja auch machen mit der IHHT, Sauerstofftherapie, ist ja schon was, was man sich dann selber aneignen muss, was man jetzt nicht unbedingt zum Studium lernt, oder?
Tatsächlich ist die Präventionsmedizin von einer ganz persönlichen Neugier getrieben. Ja. Und das ist auch der gleiche Menschenschlag, der sich dort, sag ich mal, trifft, der sich nicht zufrieden gibt mit dem Thema zu sagen, es ist dann halt so, wir verwalten die Krankheit, sondern das ist so dieses, ich frage lieber mal in meinem Netzwerk nach, wer noch eine Idee dazu hat, wo wir nach welcher Nadel wir in welchem Heuhaufen noch suchen können, weil wir fest daran glauben, wenn wir den Fehler in der Biochemie, in der Physiologie finden und tief genug gucken und unseren Blick weit genug nach links und rechts streuen, dass wir dann auch quasi den Ursprung finden der Beschwerden, so beharrlich wir da manchmal sein müssen, aber ja, es ist geprägt von Neugier, Leidenschaft, von der Lust auf Kommunikation, deswegen habe ich auch sehr gern zugesagt zu deinem Podcast, weil das mein Tagesgeschäft ist, von früh bis spät den Menschen eigentlich Gesundheit zu erklären.
Ja. Und Rätsel zu lösen.
Genau, und Rätsel zu lösen. Und das macht aber auch Freude, das macht Spaß. Das ist immer so ein bisschen Dr. House 2.0. Ja. Kriegst quasi eine Aufgabe gestellt, wie so beim Exit-Game. Und dann musst du quasi die Lösung finden, indem du viele Karten umdrehst.
Ja. Total, es ist ja auch super spannend und man muss wirklich auch dankbar sein, dass es so Ärzte gibt wie dich, denn leider ist es ja auch so, dass es viele gibt, die da nicht so interessiert sind. Ich kenne es ja selber auch von mir, als ich damals so meine Geschichte hatte, als ich so zugenommen habe über die Jahre, wo ich meine Unternehmen aufgebaut habe und so, habe ich ja nicht auf meine Gesundheit geachtet, immer Fastfood gegessen, Shisha geraucht, viel Stress, wenig geschlafen und so weiter, immer viel am Handy und habe dann 140 Kilo gewogen in der besten Zeit und hatte ja dann eigentlich logischerweise Insulinresistenz bekommen. Mir ging es dann auch mental nicht gut. Ich habe so eine Art Panikattacken grundlos bekommen irgendwie. Und ich weiß noch, als ich damals beim Arzt war, hieß es halt, also gab es zwei Aussagen. Erstens so, ja, also ich werde auf jeden Fall Diabetes Typ 2 bekommen. Kommt man nicht groß drum rum. Und ich soll unbedingt Antidepressiva nehmen, weil anders geht's gar nicht. Und das war für mich damals so, als mir das gesagt wurde, und das sage ich auch das erste Mal so öffentlich, jetzt so mal in einem Podcast, weil ich es eigentlich interessant finde, sowas zu teilen. Das war für mich so, dass ich gesagt habe, nee, das will ich nicht. Ich war gesund, ich werde auch wieder dorthin kommen. Und ich fand das für mich aber eben auch so erschreckend, dass die Ärzte mir nicht gesagt haben, hey, warum probierst du es denn nicht erstmal, gesund zu essen, mal deine Vitamine oder dein Serotonin vielleicht zu messen und so weiter. Und deswegen, da würde ich vielleicht mal die Frage an dich abgeben, warum gibt es viele Ärzte, die so interessiert sind wie du und warum gibt es aber auch viele, die da noch so verschlossen sind, die, wenn man denen auch sagt, hey, ich würde mal gerne den Vitamin D testen oder mal ein Magnesium testen oder was weiß ich oder Serotonin, dass sie dann sagen, hey, nee, das braucht's doch gar nicht, das ist doch eigentlich unnötig. Ist das einfach, weil da noch so wenig Aufklärung ist oder an was liegt das?
Ich glaube, es ist vor allem das Unwissen eines klassischen Mediziners. Also wir haben ganz viele tolle Geister, aber ein Unwissen, was uns ganz schnell dazu führt, eigentlich sozusagen als in unserem Berufsstand zu sagen, mach's lieber nicht, weil ich kenne mich da nicht aus, also schiebe ich das Thema beiseite und hole meine Leitlinie raus, von der wir in Deutschland über 700 haben, zu vielen Erkrankungen, die uns einen Mehrwert bringen, in vielerlei Hinsicht, aber häufig einfach auch vergessen zu sagen, wie ist denn der Weg wieder zurück von der Erkrankung. Ja. Das heißt, es geht um Krankheitsverwaltung, um Komplikationen zu vermeiden. Aber dieses Erkennen, deine zwei Beispiele, Thema Depression, Typ 2 Diabetes. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Antidepressiva verschrieben habe. Ja. Es ist tatsächlich so, dort, wo ich meine Ausbildung zum Coach für funktionelle Medizin gemacht habe, seine Aussage bezüglich Depression, bis zum Beweis des Gegenteils ist für mich Depression eine verschobene Achse der Neurotransmitter. Das heißt, wir müssen auf die Nebenniere gucken, wir müssen uns den Serotoninhaushalt anschauen, wie du genannt hast, Dopamin, Noradrenalin, wie stehen die Hormone zueinander? Entspannung versus Antrieb, Anspannung, beides brauche ich, beides braucht der Körper. Wir brauchen Fight or Flight, aber wir brauchen die Regeneration. Und sich diese Balance anzuschauen, es geht um das Cortisol-Tagesprofil, ist das auf den Kopf gestellt? Genau. Ist der Mensch überhaupt in der Lage, zu einem guten Schlaf zu finden? Ist er in der Lage, sein Tageswerk zu vollbringen? Und dieses Wissen, das musst du dir aneignen in Fortbildungen, in Zeitschriften, durch ganz persönliche Neugier, durch zeitlichen Einsatz, durch finanziellen Einsatz und sagen, mich interessiert das und ich finde das spannend und mich nervt's, wenn ich keine Antworten auf die Fragen der Patienten habe.
Ja, ja, so muss es eigentlich sein, weil man muss ja eigentlich auch überlegen, was es für Konsequenzen hätte. Hätte ich jetzt damals beispielsweise die Tabletten genommen? Ich meine, es entsteht ja dadurch vielleicht auch wieder neue Dinge. Ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die mal so Antidepressiva genommen haben, die haben zum Beispiel total zugenommen oder andere gesundheitliche Probleme bekommen und so weiter. Und das finde ich dann schon eigentlich sehr, sehr, in Anführungsstrichen, wenn man es so sagen kann, krass, dass man nicht versucht, erstmal es auf andere Art und Weise vielleicht zu machen. Gerade wenn man einen Patienten hat, wie zum Beispiel ich, der auch offen dafür ist, der auch sagt, hey, ich würde auch andere Dinge probieren, ihm dann wirklich auch zu sagen, hey, das geht gar nicht anders. Also mir ging es da Wochen total schlecht, weil ich einfach nur gesagt bekommen habe von dem Arzt, hey, du kommst da gar nicht anders raus. Das war für mich dann erstmal so, da musste ich mich erstmal wieder total aufbauen. Und deswegen finde ich das auch total cool, wenn man sowas mal offen in einem Podcast hier eben erläutert, weil ich muss dazu sagen, ich habe meine Insulinresistenz umgekehrt. Mir geht's heute gesundheitlich so gut wie noch nie. Ich bin fit, mir geht's auch mental super gut. Und ich habe nie jetzt irgendwelche Medikamente groß genommen, sondern es auf natürliche Art und Weise praktisch umgekehrt, aber es hat halt länger gedauert. Das muss man halt auch immer dazu sagen. Das ist ja auch was du immer sagst, wenn man gesund werden will, muss man ja als Patient oder als Mensch auch mitmachen und kann sich nicht erhoffen, dass man jetzt das Supplement nimmt und dann muss man aber nicht mehr gesund essen zum Beispiel.
So. Absolut, das ist eine wesentlich aktivere Art der Medizin für die Patientenseite.
Ja. Ja.
Sonst ist es ja so sehr passiv, die Ärztin, der Arzt sagt mir schon was Richtiges, muss ich nicht weiter nachdenken. Und dann habe ich die kleine rote und die große weiße. Und in der Schachtel von Oma waren die Tabletten drin. Aber wenn du sie gefragt hast, wofür ist es da? Ja, keine Ahnung, hat mir der Arzt verschrieben.
Genau, ja.
Das ist, von dieser Gutgläubigkeit und diesem kritiklosen Annehmen, sage ich mal, sind wir Generation für Generation jetzt immer weiter weg und das freut mich eigentlich auch sehr. Es kostet uns Zeit. Das ist natürlich schon so, dass du als Arzt dann auch viele Fragen beantworten musst, ja, weil die Patienten bringen heutzutage wesentlich mehr Fragen mit, sind informierter. Das heißt, du musst als Arzt auch irgendwie up to date sein. Auch vielleicht ein Grund, warum viele sagen, nicht mein Thema, lass mich in Ruhe. Ja, maximal vielleicht noch Vitamin D.
Ja.
Aber sonst müssten sie ja was dazu sagen und sich auch noch einlesen und einarbeiten. Und im Zweifelsfall hat dann ein neugieriger Patient wie du noch viel mehr Ahnung von der Nebenniere, weil er sich da irgendwie eingelesen hat, reingefuchst hat. Und dann steht er da und das mag der Arzt, die Ärztin ja auch gar nicht, wenn man da irgendwie so bloß dastehen würde. Ja. Und das ist natürlich auch wesentlich schneller abgehandelt, wenn ich meine Schaubilder, du kennst sie, auf den Tisch lege und sage, guck mal, so funktionieren Mitochondrien, so funktioniert unsere Nebenniere, unser Energiekreislauf, das sind die Einflussfaktoren. Dann kommt eine Frage und eine Antwort und wieder zwei Fragen, dann sitzen wir da und dann haben wir eine bestimmte Zeiteinheit, die wir miteinander verbringen. Mhm. Und das können wir beispielsweise im hausärztlichen Setting überhaupt nicht abbilden. Ja? Mhm. Das heißt, da muss man natürlich auch mal die einzeltätigen Hausärztinnen und Ärzte in Schutz nehmen, dass wir in dem Medizinsystem, wie wir sind, ja, diese Art von Medizin nicht bewerkstelligen können. Wenn jetzt ein Hausarzt 6 Patienten in der Stunde sehen muss, sind halt 10 Minuten Zeit, ja, dann können wir so eine Medizin wie du und ich sie miteinander besprechen. Ja, es geht nicht.
Keine
Chance. Ist ja locker mal eine Stunde, sitzt du beisammen, denkst dir, wow, schon eine Stunde vergangen und wir hatten noch so viele Themen, über die wir reden können.
Ja, total. Also das sehe ich genauso und ich glaube, das ist auch das, was ich so in den letzten Jahren gemerkt habe. Der Körper, wie du auch immer sagst, ist irgendwie so, ja, schon ganzheitlich. Es ist ja irgendwie so alles miteinander verknüpft. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist ja so, dass man in Deutschland für alles irgendwie einen Facharzt hat. Jetzt ist es aber mittlerweile ja so, man hat zum Beispiel einen Neurologen oder einen Facharzt noch für Hormone und so weiter. Aber die kennen zum Beispiel teilweise gar nicht den Zusammenhang mit Hormone und Mikrobiom und Darm und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch schon das nächste Problem, dass man vielleicht zu einem Facharzt geht, der aber vielleicht die Ursache ja nicht findet, weil er halt nicht ganzheitlich schaut, oder?
Definitiv. Freue mich da immer, wenn wir so Glanzlichter haben. Wir haben hier in der Region den Kollegen, der Chefarzt der Neurologie in unserem Haus- und Hofkrankenhaus Agatha Ried, das ist Professor Lorenzel, hat jetzt gerade einen spannenden Artikel herausgegeben. Er beschäftigt sich damit, wie können wir Hirngesundheit angehen, weil es ja ein großes Damoklesschwert für alle ist. Thema Alzheimer, Demenz, Vergesslichkeit, auch ein finanziell, gesellschaftlich wahnsinnig großes Problem.
Ja.
Und er ist dabei, so Brain Health Center zu entwickeln, ganze Konzepte, wie können wir das Thema Hirngesundheit angehen. Und dazu gehört auch beispielsweise die Dysbiose, die Gleichgewichtsstörung der Darmflora mit in den Blick zu nehmen. Und er ist Facharzt für Neurologie. Ja. Und sagt, das wissen wir, die Studien sagen uns, es ist ein, wir nennen es bidirektionales Kommunikationsnetzwerk über den Vagusnerv, also über unseren Hauptparasympathikus-Entspannungsnerv.
Ja.
Das heißt, so wie wir den Darm füttern, so wie die Darmflora aufgebaut ist, werden Neurotransmitter, Botenstoffe aufgebaut, die direkt in den Blutkreislauf über die Blut-Hirn-Schranke ins Hirn gehen und dort für Neuroinflammation, für Stress sorgen oder umgekehrt auch für Wohlbefinden.
Ja.
Wir wissen das aus unterschiedlichen Modellen. Aus der Langlebigkeitsmedizin sind sehr häufig Tiermodelle, weil Menschen sind extrem schwierig für Langlebigkeitsstudien zu beobachten. Müssen wir 30 Jahre beobachten, um zu sagen, welche Wirkung hat das. Ja. An Mäusen sehen wir das, Advanced-Version sind da mal Rhesusaffen. Und wenn man beispielsweise Mäuse nur füttert mit einer bestimmten mikrobiom-stabilisierenden, fördernden Nahrung, die sind plötzlich wesentlich weniger ängstlich, wesentlich mutiger, ihr Futter zu suchen, haben ein ganz anderes Verhalten.
Spannend, ja.
Und darüber sehen wir, und das ist mittlerweile unbestritten, dieses Thema Darm-Psyche-Darm-Hirn-Achse. Jemand, der eine ungesunde Darmflora hat, der kann emotional gar nicht 100% auf der Höhe sein. Mhm. Umgekehrt haben wir einfach einen Einfluss durch psychischen Stress auch auf das Thema Darm. Nicht umsonst sagst du, der Volksmund, es schlägt einem was auf den Magen und Magen in dem Sinne auch der ganze Verdauungstrakt. Ja, also da stecken schon auch alte Weisheiten und Dinge dahinter. Menschen wissen es, wenn sie aufgeregt sind. Die einen neigen dazu, sie müssen dann unbedingt nochmal auf Toilette gehen. Der andere kann 3 Tage nicht auf Toilette gehen.
Ja, genau. Ja,
so, und da merken wir das auch an einzelnen Symptomen. Aber wir können das mittlerweile untersuchen. Über wirklich einfache Proben. Der Mensch macht seine Stuhlprobe zu Hause. Wir haben seitenweise personalisierte Informationen über das Thema Darmgesundheit und Darm nicht. Um zu sagen, habe ich jetzt einen aufgeblähten Bauch oder nicht. Aber um zu sagen, wie geht es der Schaltzentrale meines Immunsystems? Ja? Mhm. Ganz viel Hormonproduktion findet im Darm statt. Ganz viel Gesundheit, Bereitschaft zu Autoimmunerkrankungen, ja, nein. Mhm. Das Thema Allergien, nein. Also da steckt wahnsinnig viel Musik in dem Thema, sich um seinen Darm zu kümmern. Deswegen ist es bei uns so, wenn wir jetzt unsere erweiterten Check-ups machen und jemand kommt und sagt, hey, hab jetzt Zeit, einen Tag oder zwei, möchte einfach mal von A bis Z alles messen. Ist das Thema Darmgesundheit in der funktionellen Medizin quasi nicht wegzudenken, sondern ein ganz, ganz zentraler Bestandteil. Und zu sagen, da steckt ganz viel wirklich so der Kern der Wahrheit drin. Und das ist so ein Puzzleteil, wo ich sage, das ist so ein Teil, der mit hinein muss.
Das ist auch super spannend. Das kam ja auch, sage ich mal, die letzten Jahre vor allem eben auch so auf erst, dass man so auch gesagt hat, man weiß schon länger irgendwie, der Darm ist das zweite Gehirn, aber so der Zusammenhang, was du jetzt auch gesagt hast, mit chronischen Krankheiten oder auch Hormonen, Serotonin hatten wir jetzt gerade angesprochen, also 90% des Serotonins wird ja im Darm produziert.
Ja.
Dann ist es ja eigentlich so, dass ich als Arzt gar kein Antidepressiva verschreiben dürfte, bevor ich nicht mal Mikrobiom gecheckt habe, weil ich ja eigentlich erstmal schauen müsste, okay, was läuft vielleicht im Darm schief, was kann ich vielleicht optimieren, und sollte es dann vielleicht nicht funktionieren, könnte man ja einen Schritt weitergehen, aber das ist wirklich was, worauf man achten sollte, was ich auch damals gemacht habe. Ich habe auch so ein Darmmikrobiom, also so einen Check gemacht, wo man wirklich mal die Darmbakterien sieht. Und bei mir war es nicht gut aufgestellt. Habe dann natürlich auch die Sachen angepasst und habe es ja selber erlebt, was es ausmacht mit der Stimmung, mit dem Immunsystem vor allem eben auch. Und deswegen ist ein Darmmikrobiom-Test schon etwas, was du jetzt empfehlen würdest, dass man das mal macht. Sollte man das auch regelmäßig mal machen oder reicht es, wenn man das mal macht und dann gegebenenfalls guckt, was könnte man machen, um den Darm vielleicht aufzubauen? Brauche ich Probiotika, Präbiotika und was es alles gibt?
Grundsätzlich ist es in einem Erst-Check-up bei mir auf jeden Fall mit drin.
Ja.
Und dann hängt es sehr davon ab, was quasi, wie das Resultat aussieht, wie die Beschwerden sind. Und beim Darm ist es so, wir sagen, es ist nicht das schnellste System. Das heißt, es ist schon so unser Prinzip messen, machen, messen. Und wie du vorhin auch gesagt hast, dieser Weg der präventiven Medizin, funktionelle Medizin, wie wir es nennen, funktionelle Medizin in dem Sinn gedacht, dass wir sagen, es geht um Biologie, wie funktioniert mein Körper, wie sind biochemische Prozesse.
Ja.
Dann wissen wir, das ist ein Weg, der Weg, wieder alte Speicher aufzufüllen oder beim Darm die Flora umzustimmen.
Ja.
Und das ist so die, sage ich mal, große Herausforderung und große Kunst. Wir wissen bei der Diagnostik schon sehr genau, was wir wollen, wo wir hinwollen und was wir nicht haben wollen. Bestimmte Stoffwechselprodukte, die von einer Flora, die wir nicht haben wollen, produziert werden und die dann eben für einen zu hohen Toxinscore im Darm sorgen oder ein sogenanntes Leaky Gut-Syndrom.
Ja.
Das heißt, eine Durchlässigkeit der Darmwand, was dazu führt, dass bestimmte entzündungsfördernde Stoffe einfach in den Körper gelangen, die eigentlich quasi ausgeschieden werden sollen.
Ja.
Die große Kunst ist dann zu sagen, und wie mache ich das jetzt mit dem Darmaufbau und mit der Ernährung und so. Und dann haben wir viele Therapeuten mit vielen Wegen. Da sind wir halt so momentan in diesem Stand. Jeder gibt sein Bestes. Wir kriegen aber auch immer mehr Wissen, dass wir sagen, was sind die Must-Dos? Das sind beispielsweise die Ballaststoffzufuhr deutlich zu erhöhen. Wenn wir drauf gucken, wie vor ein paar hundert, vor ein paar tausend Jahren Menschen links und rechts des Wegesrandes sich die Blätter gepflückt haben, Wurzeln gegessen haben, wissen wir aus historischen Untersuchungen, woran der Mensch gewöhnt ist, woran das Mikrobiom gewöhnt ist, wann die Organe zufrieden sind mit dem Thema Ballaststoffzufuhr.
Ja.
Es gab so eine Meta-Analyse, also eine Zusammenfassung ganz vieler Studien, dass eine Ballaststoffzufuhr über einige Jahre zu einer deutlichen Reduktion von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch führende Todesursache Nummer eins bei Männern wie bei Frauen. Das heißt, auch da sage ich, bei Volkskrankheit Nummer eins, kümmere dich um den Darm, lass uns gucken, ist der Körper zufrieden, Ballaststoffzufuhr, es geht um kurzkettige Fettsäuren, Lieblingsnahrung für unsere Darmbakterien, damit genügend Schutzschleim produziert wird und damit unsere Abwehrlevel stimmen und die Zellen dicht an dicht stehen, um unser Immunsystem zu schützen und vorgelagert quasi Aufgaben zu übernehmen, auszusortieren, was möchte der Körper und was soll ausgeschieden werden.
Ja, das ist super spannend. Ich habe da selber auch mal genau diesen Test gemacht, weil es heißt ja einfach immer, nimm die Probiotika, also die guten Darmbakterien und die. In meinen Augen ist es einfach ein bisschen zu einfach, dass man sagt, man trinkt einfach irgendwelche Darmbakterien und dann weiß man auch nicht, kommt es an oder nicht. Und bei mir war das Spannende, ich habe wirklich ein Jahr bevor ich diesen Mikrobiom-Test gemacht habe, habe ich ein Jahr lang davor schon ein bekanntes Probiotikum genommen, was man aus der Apotheke bekommt, und habe auch relativ viel so Rohmilch und so getrunken. Mhm. Also rein von dem her müsste eigentlich in meinem Darmmikrobiom hätten viele Lactobacillen und so sein müssen, ja theoretisch. Mhm. Und als ich den Test gemacht habe, kam wirklich raus 0,0. Mhm. Das war für mich so spannend, weil ich dann gesehen habe, okay, es geht einfach nicht nur darum, einfach irgendwelche Darmbakterien zu mir zu nehmen, sondern ich habe dann ja in diesem Test gesehen, dass mein pH-Wert viel zu hoch war in im Darm und dass somit die guten Darmbakterien ja gar nicht existieren können. Und das fand ich eigentlich so einen wichtigen Punkt, dass man erstmal guckt, okay, vielleicht muss ich erstmal Schadstoffe rausbringen oder ein gutes Milieu schaffen, bevor sich ja gute Darmbakterien erstmal ansiedeln können. Und ich glaube, das ist allein schon ein wichtiger Punkt, was die Leute auch im Bereich Darmgesundheit vielleicht beachten müssen, oder? Dass man halt nicht einfach nur wild irgendwelche Probiotika nimmt.
Definitiv, das ist das Problem bei den Probiotika. Wir setzen sie auch ein, aber wir setzen sie zum richtigen Zeitpunkt ein.
Ja.
Wie du sagst, es geht häufig um Toxinbindung erstmal. Es geht darum, dass wir das Milieu in Richtung saurer pH-Wert verschieben, dass wir das Milieu schaffen, wo wir sagen, da fühlen die sich wohl, unsere Lactobacillen, Bifidobakterien etc. Und die, die wir nicht haben wollen, Klebsiellen, Clostridien und sowas, die mögen dieses saure Milieu dann gar nicht. Mhm. Ja. Und von daher ist es eine Kombination aus Darmtherapeutika, aus der richtigen Zufuhr von Lebensmitteln. Da spielen natürlich immer fermentierte Lebensmittel immer wieder eine Rolle.
Ja.
Und auch aus dem Bereich Stressreduktion, weil Stress gleich Entzündung. Und wenn ich sowieso schon durch Leaky Gut und Co., durch die Dysbiose, eine Entzündungsneigung im Körper habe und dann noch durch quasi Dauerstress das Ganze mit befeuere und verstärke, tue ich mich umso schwerer beim Thema Darm wirklich erfolgreich zu sein. Und das ist der Grund, warum viele dann das abbrechen und sagen, habe ich 3 Wochen genommen, da werden wir gesagt, das muss dann funktionieren.
Ja.
Ja, da bin ich bei, das ist wirklich kurz gedacht. Aber das Schöne ist, wir können wirklich mit einer Probe irrsinnig viel individuell herausfinden, um welche Stoffwechselprodukte geht's, welche Bakterien fehlen mir, auf welcher Ebene liegen die Probleme und das Ganze auch monitoren, weil das ist ja auch immer so ein Motivator, wenn ich sage, keiner von uns will im roten Bereich sein, sondern wir wollen alle irgendwie so das Gefühl haben, die Ärztin, der Arzt, der Therapeut, die Heilpraktikerin sagt, bei Ihnen schaut es aber super aus, viel besser als im Durchschnitt. Ja? Ja. Und wenn es bei uns im Roten ist, dann fragen wir uns auf dem Weg nach Hause, so im Hinterkopf oder wenn wir abends im Bett liegen, irgendwie, was macht das jetzt mit meiner Gesundheit und eigentlich will ich das gar nicht und wie komme ich jetzt dahin? Aufgabe für mich dabei ist es wirklich auch immer so realistische Zeiträume vorzugeben und auch einen Strauß an Möglichkeiten anzubieten, was derjenige quasi selber auch mit übernehmen kann.
Mhm. Ja.
Wir können nicht unrealistische Ziele setzen, dass ich sage, okay, ich räume deinen Kühlschrank komplett leer von heute auf morgen. Manche wollen das, manche brauchen es radikal, aber ich bin auch vollkommen bereit dazu zu sagen, okay, was können wir diesen Monat machen?
Genau.
Ja? Das heißt, wir reduzieren Zucker, wir reduzieren Milchprodukte, wenn nötig. Wir versuchen, präbiotisch was einzubauen. Es klingt immer so einfach, aber wenn Menschen quasi Dinge nicht gewohnt sind, dann muss der erst mal morgens dran denken, seine Akazienfasern und Flohsamenschalen und Hanfsamen in sein Müsli, das er vielleicht bisher noch gar nicht nimmt, weil er hat ja sein Toastbrot mit Marmelade gegessen, einzurühren und dazu noch seine Polyphenole zu nehmen, indem er seine Beerenmischung dazu schmeißt. Weißt du, das ist dann so im Gespräch immer so, ja, mache ich. Ob der das dann ein paar Wochen später immer noch so macht oder ob einen da die Gewohnheiten quasi überkommen.
Total.
Das ist halt dann auch so ein Thema. Und deswegen sage ich lieber realistisch bleiben. Ich empfehle da so beispielsweise, sich so seinen eigenen Longevity Week Planner zu machen. Zu sagen, ich setze mich Sonntag hin und sage, okay, was ist meine Maßnahme, die ich diese Woche so und so oft durchführen will? Und wenn ich das geschafft habe in dieser Woche oder in 2, 3 Wochen durchgehalten habe, dann kommt der nächste Baustein dazu. Mhm. Das ist, ich implementiere immer was Kleines, Machbares mit dazu und dann habe ich am Ende des Jahres auch super viel geschafft. Dann sind die Menschen gleich frustriert.
Ja.
Waren sie nicht im Fitnessstudio, dann irgendwie hat es mit dem Schlaf doch nicht so geklappt, dann waren wir 2-mal eingeladen zum Essen und so weiter.
Ja. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es ist eben genau das, dass man ja gar nicht stundenlang am Tag aufwenden muss, um jetzt super gesund zu sein. Also klar, man muss mal zum Sport gehen und so weiter, aber ich merke es ja bei mir selbst auch, wenn man die Routinen richtig baut und zum Beispiel die richtige Morgenroutine allein schon hat, da kann man viel machen, Abendroutine und zwischendrin eben auch Pausen und so weiter, dann fällt es einem auch leicht. Dann ist es auch, dann kann man, wie du schon sagst, mit einem kleinen Ergebnis auf Dauer, Babyschritte machen dann trotzdem unglaublich viel aus. Da geht es einfach auch darum, langfristig diszipliniert eben dran zu bleiben. Habe ich übrigens auch auf diesem Podcast hier eine Folge zum Thema Gewohnheiten aufbauen, Routinen aufbauen, wie man das wirklich auch schafft, seine Routinen durchzuziehen. Die könnt ihr euch gern mal noch im Anschluss irgendwann mal anhören, die Folge. Ist auch sehr, sehr spannend. Erkläre ich so ein bisschen, wie ich das so die letzten Jahre eben auch gemacht habe und eben auch meine Gesundheitsroutinen baue. Aber ansonsten, genau, ist auch das mit dem Darmmikrobiom wirklich ein super spannendes Thema. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, wir haben ja vorhin schon gesagt, okay, es geht ja auch darum, wirklich sich die Prävention anzuschauen, dass man vor allem eben auch sagt, man soll nicht erst handeln, wenn man krank ist. Das machen ja immer viele. Auf einmal ist irgendein Wert auf super rot oder einem geht's schlecht, man liegt irgendwie da, was weiß ich, und dann kümmert man sich erst darum. Den Fehler habe ich ja selber gemacht bei meiner eigenen Gesundheit. Aber das ist ja was, was man im besten Fall nicht machen sollte. Das sagen ja auch schon die Chinesen, glaube ich, seit Hunderten, Tausenden Jahren immer, dass es wichtig ist, davor schon was für die Gesundheit zu tun. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man tun? Also reicht es, wenn man zum Beispiel wirklich einmal im Jahr einen Gesundheitscheck macht? Wenn ja, reicht dann überhaupt noch so dieses kleine und große Blutbild aus? Weil in meinen Augen ist es ja schon auch wichtig, ein bisschen drüber hinaus mal zu gucken, wie sind so meine Hormone, Mineralstatus, wie kann man denn am besten Prävention für sich selber, sage ich mal, machen?
Also grundsätzlich finde ich, es gibt so ein, ich würde mal sagen, so ein Jahrespaket, wo ich sage, okay, jetzt in deinem Alter, sage ich auch, wenn wir das alle 2 Jahre machen und ich weiß, dass du quasi vieles selber in der Hand hast, was Bewegung, Ernährung angeht, sage ich, gut, da sehe ich eine gewisse Stabilität aufgrund deines doch eher jungen Alters. Das ist später dann mal, wenn unsere Alterungsprozesse deutlich, sag ich mal, fortgeschrittener sind, einfach aufgrund unseres Lebensalters, ist es dann notwendiger, sag ich mal, öfters hinzuschauen. Und dann habe ich natürlich auch wesentlich mehr Baustellen gleich zu bieten. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden nehmen, der kommt jetzt vielleicht mal mit 50 zu mir, dann weiß ich, dann wissen wir aus der Altersmedizin, da ist schon wahnsinnig viel passiert. Mhm. Ja, das sind noch nicht unbedingt manifeste Erkrankungen da, dass ich sage, der Blutwert ist rot. Was aber passiert ist, dass wenn wir tiefergehend hinschauen, dass da schon chronische Entzündungsprozesse am Laufen sind, dass wir ein Ungleichgewicht der Darmflora haben, dass wir ein alterndes Immunsystem haben, dass wir Mineralstoffdefizite haben, dass unsere Mitochondrien leiden. Und deswegen sage ich, dass wir dann auch genau dort hinschauen. Das heißt, so ein Basispaket für uns ist, wenn wir es mal so gemeinsam durchgehen, bei den Blutwerten, so eine Vitamin- und Mineralstoffanalyse, da geht es dann um meine Antioxidantien, wie Vitamin C, E, um die B-Vitamine, habe ich genug Selen, Zink, Mangan an Bord, sei es für mein Nervensystem, die B-Vitamine und Magnesium, als auch andere Stoffe, wo ich sage, die braucht mein Körper, Mitochondrien beispielsweise, unsere wirklich Hauptentgifter, Hauptenergiegeber, dort, wo alles zusammenläuft, sind wahnsinnig anspruchsvoll. Mhm. Ja, wir können die gut therapieren.
Ja.
Durch verschiedene Sachen können wir gleich noch drüber reden. Aber die brauchen ganz viel. Wir haben da hunderte von Stoffwechselschritten, bis am Ende mal unser Lebensbenzin, das ATP, hinten rauskommt. Ja.
Genau.
Da brauche ich ein Q10, da brauche ich ein gutes Magnesium, da brauche ich Carnitin. Die Sachen kann ich heutzutage alle messen. Ja? Das heißt, ich schicke da ein paar Blutröhrchen ein.
Ja.
Und dann kriege ich für mich einfach genannt, okay, da ist es super, brauchst du nichts, was weiß ich, Vitamin D. Hat die Sonne gemacht, brauchst du maximal im Herbst und Winter. Ja?
Genau, ja.
Aber er sagt dann, typische Defizite, die wir sehen, sind neben Vitamin D häufig zum Beispiel ein Selenmangel, ein Zinkmangel, Mangan, Vitamin C zu niedrig. Gerade so dieses Thema Antioxidantien. Ja?
Ja.
Warum ist es zu niedrig? Weil wir ja auf der Stressachse immer wissen, Stress gleich Entzündung. Wenn ich eine erhöhte Entzündungsbereitschaft im Körper habe,
ja,
habe ich einen erhöhten sogenannten oxidativen Stress.
Ja.
Dann, Thema oxidativer Stress, brauche ich Antioxidantien, die also dagegen arbeiten. Das heißt, ich habe einen deutlich höheren Verbrauch.
Genau.
Ja. Ja. Wir wissen beispielsweise auch, dass Raucher, hoffentlich raucht niemand von den Hörerinnen und Hörern,
aber
einen oder anderen habe ich jetzt bestimmt gerade erwischt, wir brauchen 2 bis 3 Mal so viel Vitamin C wie Nichtraucher.
Ja. Ja. Genau, ja.
Und einfach da für sich hinzuschauen, weil es ja die Frage, was ist für mich an Ernährung möglich? Was ist also in meinem täglichen Kochtopf und Kühlschrank? Aber auch dann, was spaltet denn der Körper auf? Was nimmt er auf bei jedem unterschiedlich? Wie sind meine Transportsysteme?
Ja.
Welchen Anspruch hat mein Körper? Und genau, wie ist meine Genetik? Der eine hat den Supertransporter und alles von Magnesium wird irgendwie reingeschleust. Mhm.
Ja.
Und sagt, ich habe nie supplementiert, hat einen super Spiegel, obwohl er Stress hat.
Ja.
Andere gar nicht und sind dann überrascht, dass sie sagen, ob ich ernähre mich doch gesund und trotzdem sehen wir die Mikronährstoffdefizite.
Total.
Thema Mitochondrien-Check, auch das funktioniert sehr gut heutzutage im Blut, sich anzuschauen, wie geht's denn den Jungs?
Genau. Ja,
und krieg sozusagen meinen Energietacho, dass ich sage, bin ich jetzt auf Reserve oder Vollgas.
Ja.
Das Schöne an der funktionellen Medizin ist das nicht so, jetzt haben sie Pech gehabt, habe leider nichts im Angebot für sie, sondern wir können ja an allen Schrauben drehen, ja, und können besprechen, was darf es denn sein? Ich gebe so ein bisschen diese Must-Dos vor, um die wir nicht herumkommen.
Genau.
Und diese Must-Dos sind für mich schon immer so diese Trilogie. Es muss was aus dem Thema Bewegung, aus dem Thema Muskeltraining sein, aus dem Thema Ernährung und Supplements und aus dem Thema, wie gehe ich mit Stress um.
Ja, ja,
das sind so 3 Elemente, die wir auch anhand der Resultate dann durchaus besprechen.
Ja.
Ein weiterer wichtiger Baustein jetzt bei so einem Jahrescheck ist für mich die Bioimpedanzanalyse, das heißt so ein Bodyscan, einfach mal zu gucken, wie zufrieden ist denn mein Körper bezogen auf meinen Jahrgang mit meiner Muskulatur. Wir verstehen Muskulatur so als stoffwechselaktives Organ, das heißt, es ist jetzt nicht einfach da, um gut auszusehen, also wir zwei würden uns beide über ein Sixpack freuen und sind auch verdammt nah dran, aber es ist so, dass wir einfach wissen, es werden Myokine, viele andere Stoffe ausgeschüttet von der Muskulatur. Ein Faktor für das Hirn, ein ganz wichtiger Anti-Alzheimer-Faktor, der gegen Neuroinflammation, also gegen unsere Entzündung im Gehirn arbeitet. Das durch gezieltes Muskeltraining. Deswegen ist ab einem bestimmten Alter, und wenn man da mal guckt, Professor Froböse, den werden viele Hörerinnen und Hörer kennen, ist ja der Sportpapst aus Köln, der sagt, ab 40 müsst ihr alle Krafttraining machen. Und wir müssen die Frauen in dem Fall mehr als die Männer dorthin tragen, weil die da nicht so den Zugang dazu haben. Frauen haben ganz häufig mal die Nase vorn, was die Neugier angeht. Das sehe ich so, dass ich sage, die wollen das alles gerne mal ausprobieren. Die kommen und bringen dann gern mal den Ehemann mit. Das ist tatsächlich so. Die Männer musste man mal zu ihrem Glück tragen.
Ja.
Wenn sie es dann merken, dann sind sie dabei mit Leidenschaft. Ja? Aber so dieses mal was Neues und mal anders hingucken, da bin ich froh, dass wir unsere Frauenwelt da so eine gesunde Neugier mitbringt.
Ja.
Was haben wir noch im Jahrescheckup? Also Blutwerte, dann eben das Thema Neurotransmitter und vegetatives Nervensystem. Also 2 wichtige Stressachsen, dass ich einmal sage, Sympathikus, Parasympathikus. Das heißt, bin ich im Angriffsstressmodus oder mehr im Regenerationsmodus, können wir wunderbar über die Herzratenvariabilität messen. Viele haben die Tracker über die Uhr, über den Ring.
Genau.
Wobei wir da auch immer eine gute Mathematik dahinter brauchen, dass wir auch diese Auswertung, sage ich mal, so qualitativ hochgerankt aufhängen, dass wir auch wissen, was machen wir draus. Wir haben da so ein paar Parameter, die in den Uhren nicht drin sind, dass es sich schon lohnt, das auch mal professionell mit anzuschauen. Ich habe überhaupt nichts gegen das Tracking. Tracking darf, finde ich, einen nicht so unter Druck setzen, wenn dann unter positiven Druck.
Ja.
Aber ich möchte nicht, möchte nicht, dass die Menschen das Gefühl dafür verlieren, wie es ihnen geht.
Genau.
Oder ob sie gut geschlafen haben. Wenn ich sage, haben sie gut geschlafen, Moment, ich guck mal nach. Dann sage ich, hätte gern, dass sie in sich reinfühlen und spüren.
Ja.
Und sei das über das Wiedererlernen des Spüren, über Themen wie progressive Muskelrelaxation, Yoga, Wir machen Atemkurse bei uns. So dieses Breathwork ist so etwas, was ich sehr gerne mag, weil wir sehen, es gibt kaum etwas, was so schnell unser Erholungssystem anwerfen kann wie Atmung.
Ja.
Kann zum Beispiel ein sehr schönes Ritual sein, so eine Morgenmeditation mit Hilfe von Atmung oder abends einfach so zum Runterkommen und zu sagen, meine 10 Minuten. Ja. Mhm. Manche machen das als Paare dann auch zusammen und sagen, habe ich meinem Mann beigebracht und jetzt machen wir das immer gemeinsam.
Ja, total.
Und das ist ein total schönes Ritual, kostet mich keinen Euro.
Das stimmt.
Kostet so einen Tick Aufmerksamkeit für mich selber, so eine gewisse Selbstwertschätzung für sich zu sagen, ich kümmere mich um mich. Ja.
Genau.
Und das ist natürlich auch was, so dieses Mindset-Thema, was wir auch immer wieder bearbeiten, was ich mit meinen Gesprächen sehr oft drin habe, weil irgendwie passt es immer nicht, sich gerade um sich zu kümmern.
Genau.
Mal sind die Kinder zu klein, mal sind die Eltern zu alt.
Zu viel Arbeit.
Mal ist der Ehemann zu anstrengend oder der Beruf. Ja. Aber gerade das sollte ja viel mehr ein Grund sein, zu sagen, ich kümmere mich um mich und schaue einfach mal genauer hin.
Ja? Total, total. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Man kann sich ja nur um andere kümmern, wenn es einem selbst gut geht, sonst kann man den anderen auch nicht wirklich helfen. Deswegen ist das super, super wichtig. Und ja, das sind super spannende Themen. Also klar, Vitamine, Mineralstoffe, wie du jetzt schon gesagt hast, Neurotransmitter, also unsere Wohlfühlhormone, finde ich ja auch so spannend, das mal zu sehen, weil als ich das bei mir das erste Mal gemessen habe, habe ich auch so richtig gesehen, ah, okay, jetzt ergibt es Sinn, warum ich vielleicht in so oder so einer Situation vielleicht ich mich unwohl fühle und so. Das heißt, man kann ja biochemisch schon relativ viel erklären. Wenn man dann vielleicht noch einen Schritt weiter geht, kann man ja auch noch so Dinge mittlerweile testen, wie jetzt zum Beispiel Methylierung, Entgiftung. Das ist ja auch was, was wir jetzt noch nicht aufgegriffen haben, Thema Schwermetalle entgiften. Methylierung ist ja auch was, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, teste mir mal die Methylierung oder meinen SAMe-Status oder so, dann sagen die meisten Ärzte, was willst du genau? Deswegen ist es ja eigentlich so ein wichtiger Punkt, wo man auch so viel rauslesen kann. Oder wie siehst du das? Also Thema Entgiftung, Schwermetalle und so ist ja auch mittlerweile was, was viel so in diesem Thema chronische Krankheiten und so mit reinspielt.
Definitiv, also in der funktionellen Medizin sehen wir so, wenn wir auf die Schwermetalle mal gehen, schon so als häufige Stoffwechselblockade in dem Sinn, dass wir sagen, warum funktioniert denn jetzt meine Therapie nicht, wenn wir es nicht sowieso primär angeschaut haben.
Ja.
Wir haben einige Schwermetalle in unseren Jahrescheckups sowieso immer mit drin.
Ja.
Wenn es mal, sage ich aber, klemmt und der Erfolg sich nicht so einstellt, wie ich mir das erwarte, dann lohnt es sich umso mehr zu sagen, jetzt muss ich mal hingucken, sei es durch auch mal eine ausleitende Therapie, dass ich sage, ich muss mal wirklich provozieren, dass ich Schwermetalle mal löse aus dem Körper und dann im Urin mir anschaue, was da ist, dass ich dann doch häufig sehe, dass wir eine hohe Umweltbelastung haben. Was auch ein Thema ist, was häufig vergessen wird, das Thema Zahnstatus, Zähne, chronische Entzündung. Ich muss es gar nicht sich als Zahnschmerzen bemerkbar machen, sondern dass ich durch sogenannte Nikos, das sind dann so einigermaßen unappetitliche Entzündungen im Kieferbereich, wo der Zahnarzt dann, der ganzheitlich denkt, eher mal so eine schwarze Masse rausholt.
Ja.
Oder auch über das Thema so Retainer, über diese ganzen festen Zahnspangen, alte Zahnfüllung, dass auch da immer wieder so Toxinquellen sein können, die mich davon abhalten, quasi wirklich in die Gesundung zu kommen.
Ja. Auch so stille Entzündungen im Zahnbereich mäßig.
Definitiv, ja. Dieses Thema so chronische Inflammation, also das Amerikaner sprechen da eher von Silent oder Low-Grade Inflammation.
Genau.
Also es geht nicht ums dicke, rote Knie,
sondern
dass wir sagen, wenn wir in einem erweiterten Blutstatus mal so schauen nach bestimmten sogenannten Zytokinen, also was nicht die klassischen Entzündungswerte, was manche kennen, dann die Leukozyten und den CRP-Wert, sondern darüber hinaus gucken, dass wir dann dieses Thema chronische Entzündungen aufdecken. Und das ist beispielsweise einer der 12 global anerkannten Marker der sogenannten Hallmarks of Aging. Also das, womit sich quasi gerade die ganze Altersforschung beschäftigt und eigentlich für sich definiert hat, das sind mal mittlerweile 14, momentan sind es meistens 12.
Mhm.
Und dazu gehört diese chronische Entzündung. Das wir sagen, aus einer chronischen Entzündung geht ganz viel Erkrankung hervor. Von Krebserkrankungen bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. Dazu gehört auch die mitochondriale Dysfunktion zu diesen 12 Hallmarks.
Genau.
Dazu gehört die Gleichgewichtsstörung. Dazu gehört auch so sage ich mal genetisch-epigenetische Instabilitäten, ein alterndes Immunsystem und andere spannende Sachen.
Ja.
Vieles davon können wir schon wissen, messen.
Ja. Ja.
Wieder das Thema, was wissen wir, wie wir damit umgehen? Da wird es dann teilweise von der Studienlage her ein bisschen dünner. Aber ich sage mal, dort, wo wir unsere Hausaufgaben machen können und ganz viel wissen und messen können und monitoren und machen und nachmessen, das ist schon so viel, wo ich sage, da sind wir aber erstmal echt gut miteinander beschäftigt,
ja,
bis wir an den Feinheiten drehen.
Total.
Denn es ist schon so, wenn ich jetzt sage, 50 Jahre, nehmen wir mal einen 50-jährigen Unternehmer, der zum Check-up kommt, dem kann ich jetzt schon versprechen, ich finde was.
Ja, ja, klar. Ja.
Also, weil wir haben alle Mikronährstoffdefizite. Ich kann dir bloß nicht sagen vorher, wer hat welche.
Ja.
Sie haben alle eine Dysbiose, weiß aber nicht genau, wie ist sie gelagert.
Ja. Ja.
Stressachsen bei Unternehmern ein ganz klassisches Thema.
Ja. Ja,
wenn ich unter Dauerfeuer bin, ja, dann geht es über die Achse Stress gleich Entzündung, gleich oxidativer und nitrosativer Stress und dann Feuer auf die Mitochondrien und mit all den Konsequenzen, die ich daraus habe.
Ja. Ja.
Unser Körper ist ja so nett, uns das mitzuteilen über Beschwerden, dass wir uns um etwas kümmern dürfen, was noch keine Krankheit ist,
ja,
sondern erstmal ein Symptom.
Ja.
Migräne, Nackenschmerzen, immer dieses Thema Verspannung, Verdauungsstörungen,
genau,
kein guter Schlaf.
Mhm. Ja.
Und wenn die Menschen mir, sage ich mal, da den Gefallen tun, hinzuhören und zu sagen, was erzählt mir denn mein Körper?
Genau, ja.
Dann kann das ein guter Motivator sein, zu sagen, okay, dann komme ich jetzt einfach da mal für einen erweiterten Check-up hin.
Genau.
Ja. Ja. Versuchen es ja immer so zu gestalten, dass wenn wir unsere Gesundheitschecks machen, sind wie gesagt ein paar Apparaturen dabei, das dann ab einem bestimmten Alter eine KI-basierte Herzgesundheit, die weit über das EKG hinausgeht, dabei, weil wie gesagt Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch Krankheit Nummer eins, Todesursache Nummer eins.
Ja.
Da haben wir die Möglichkeit, in so einem halben Tag, sage ich mal, ganz viel wirklich durchzugucken.
Ja.
Da spielt dann unsere Ernährungsberaterin eine Rolle, unsere Sporttrainer, die am gleichen Tag auch noch so einen Bodyscan machen, übers Training reden. Dann haben wir, sagen wir mal, in zwei Sitzungen wahnsinnig viel auf den Weg gebracht.
Ja.
Und das ist eigentlich machbar, hoffe ich, denke ich. Wir haben ganz viele Sachen, die wir mit nach Hause nehmen können als To-Dos.
Ja.
Bin da gern so der Leitwolf, der so ein bisschen die Leitplanke links und rechts vorgibt, damit die Leute auch keinen Quatsch machen, weil das ist immer doch heutzutage recht leicht, dann irgendwo aufzuspringen und zu denken, das mache ich jetzt und je mehr, desto besser.
Ja,
genau. Und dann sage ich, passt jetzt aber zu deinem Status gerade nicht so ganz hervorragend.
Ja.
Und versuche das dann schon mit so einer gewissen Leichtigkeit anzugehen. Das finde ich auch wichtig. Wir sind heutzutage viel mehr in einem Miteinander zwischen Patientin, Patient, Ärztin und Arzt. Das ist mehr so eine Partnerbeziehung für die Gesundheit. Ja. Ich mache auch nicht alles richtig. Ja. Ich nehme mir auch meine Dinge vor, die ich dann mal wieder in der Woche nicht umgesetzt habe, weil auch mein Tag nur 24 Stunden hat.
Ja.
Aber versuche das mit einer gewissen Leichtigkeit zu machen, aber auch mit so einer Leidenschaft, die hoffentlich auch ankommt, dass ich versuche, so zu begeistern für einen gesunden Lebensstil.
Ja.
Wir so lange gemeinsam da durchgehen, bis der Mensch sagt, das läuft bei mir von selber mit einer Selbstverständlichkeit, weil mir geht es besser.
Mhm,
dich muss ich nicht mehr motivieren, was für die Gesundheit zu tun. Weißt, du baust dein Gemüse selber an und, machst von A bis Z quasi, hast du alles durchdacht. Auch du wirst deine Cheat Days haben und, sage ich mal, nicht alles perfekt machen, ist aber auch nicht der Auftrag. Es gehört der Genuss dazu.
Ja.
Es gehört dazu, sich auch mal selber was zu feiern.
Ja.
Mit den alten Freundinnen und Freunden um die Häuser zu ziehen.
Ja. Das stimmt.
Aber an den allermeisten Tagen im Leben sollten wir so ein Standardprogramm auch für uns haben.
Ja.
Zu sagen, wie komme ich denn gut durch den Tag? Und vielleicht, wie gesagt, Sonntag, Nachmittag schon definieren, wann ist denn der Dienstag für mich ein guter Dienstag?
Mhm. Ja, total.
Und wenn wir morgens in die Arbeit fahren im Dunkeln, uns am Ende des Tages fragen, ob denn eigentlich die Sonne geschienen hat oder ob es geregnet hat, ich nicht es geschafft habe, eine Mittagspause zu machen und abends nach Hause fahren, auf die Couch falle, dann hat irgendwas gefehlt an diesem Tag.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich muss auch mittlerweile sagen, ich mache die Cheat Days, mache ich, aber mittlerweile brauche ich sie gar nicht mehr. Weil für mich war es früher immer, dass ich gesagt habe, okay, es ist für mich Lebensqualität, wenn ich auch mal einen Burger esse oder so. Aber ich muss mittlerweile sagen, dadurch, dass ich mich gesund und gut fühle, ist für mich Lebensqualität, lieber am nächsten Morgen aufzuwachen und mich da gut zu fühlen, ist mir deutlich mehr wert, als wie einen Tag davor den Burger zu essen und so, muss ich mittlerweile sagen. Aber nichtsdestotrotz mache ich es trotzdem. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es auch mal wichtig, sowas mit einzubauen, weil ansonsten kennt der Körper das vielleicht auch gar nicht mehr so richtig. Und wenn man dann mal einen Burger isst, kriegt man wahrscheinlich gleich Bauchschmerzen oder so. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das gar nicht mehr isst. Aber das ist schon ja, ein wichtiges Thema. Und ansonsten natürlich auch Unwissenheit, was du angesprochen hast. Also wer würde, wenn er zum Beispiel jetzt chronisch Migräne hat, überhaupt auf die Idee kommen zu sagen, okay, ja, vielleicht lasse ich mal meine Schwermetalle testen oder jetzt lasse ich mal meine Mikronährstoffe testen. Ich glaube, dass das Problem bei vielen Leuten ist, sie wissen einfach gar nicht, dass man da vielleicht noch was testen kann. Und es gibt ja so viele verschiedene Schwermetalle, die ja verschiedenste Dinge im Körper auslösen können. Ich glaube, das ist mittlerweile auch noch nicht mal ansatzweise so erforscht. Ich habe schon gelesen, dass eben auch andere Krankheiten wie zum Beispiel Autismus auch mit Schwermetallbelastung zusammenhängen kann und so weiter, dass Schwermetalle ja auch bei der Geburt weitergegeben werden, vor allem ans erste Kind und so weiter. Das heißt, Schwermetalle ist ja schon etwas, mit was man sich befassen sollte und vor allem eben auch, wo nehme ich denn überhaupt Schwermetalle auf? Was sind denn so Quellen, die man vielleicht im Alltag, wo man vielleicht so ein bisschen drauf achten sollte? Bei mir ganz klassisch, ich versuche wenig Leitungswasser zu trinken. Ich versuche jetzt keine günstigen, blöd beschichteten Pfannen zu nutzen zum Beispiel. Aber was sind sonst noch so Quellen? Also Fisch muss man ja mittlerweile sagen. Ich glaube, in Thunfisch ist viel Quecksilber drin. Gibt es sonst noch so Quellen, wo man sagt, okay, da sollte man vielleicht ein bisschen achten? Oder wenn man das schon so ein bisschen beachtet, dann kann man schon im Bereich Schwermetalle viel tun.
Also was du ansprichst mit dem Thema, wie sehr und wie leidenschaftlich bediene ich mich des Meeres, ja, muss ich sagen, ist so ein Thema, da haben wir immer diese Krux zwischen, eigentlich wissen wir aus dem Thema ganz häufig die abgefeierte mediterrane Ernährung mit Meeresfisch,
ja,
weil Omega-3, antientzündlicher Effekt, super für die Gefäßgesundheit versus wir messen ganz regelmäßig bei den Menschen, die den Thunfisch, den Lachs, die Garnelen lieben, bei allen das Thema Quecksilber, vor allem führend hoch. Das kann ich dir schon vorhersagen.
Ja.
Und dann sagen, und das ist eigentlich die Hauptquelle für das Thema Quecksilber. Da mache ich dann Werbung dafür, wie wäre es mit dem Saiblinger, dem Saibling aus dem Tegernsee oder einer Regenbogenforelle und dann eben das Thema Omega-3-Zufuhr über Supplements.
Genau.
Mache ich selber so, machen ganz viele meiner Kundinnen und Kunden so, funktioniert in der Kombi sehr gut. Oder eben dann so diese mittlerweile in Salzwasserbecken gezüchteten bayerischen Garnelen, wenn ich Garnelen mag, warum denn nicht? Da habe ich auch wieder so dieses Thema, dass ich dann nicht diese Toxizität habe.
Ja.
Dieses Thema dann, wie du sagst, ja, Leitungswasser, viele Sachen werden gar nicht so getestet. Ja,
genau,
deswegen gibt es auch gar keinen Grund, uns da Warnhinweise zu geben. Das gibt uns ja die Politik vor, die Agrarpolitik. Was muss denn überhaupt gemessen werden?
Genau.
Wir sind ja manchmal erstaunt, was dann überhaupt gar nicht irgendwie erwähnt werden muss oder gemessen werden muss. Ja. Haben wir natürlich das Thema landwirtschaftliche Belastung, die ganzen Pestizide etc. Und von daher ist dieses Thema richtige Wasserzufuhr, Wasseraufbereitungsanlage oder auf ein hochwertiges Wasser zu achten, auch wiederum etwas, wo ich sage,
ja,
gerne was dafür tun. Dann sind wir halt bei diesem Thema Zahnfüllungen, bei diesem Thema feste Zahnspangen, Metalle im Mund.
Ja.
Auch da sehen wir immer wieder eine Quelle, die dann auch die Zahnärzte, Kieferorthopäden, die klassisch aufgestellt sind, gar nicht so wissen, wahrnehmen. Da gibt es dann die DGUZ, die Deutsche Gesellschaft für umweltmedizinisch tätige Zahnärzte, wo ich quasi als möglicherweise Betroffener oder wenn ich interessiert bin, einen ganzheitlichen Zahnmediziner, eine Zahnmedizinerin zu finden, dann gucken kann, wo ist denn da jemand für mich? Ja, wir versuchen da schon so ein Netzwerk auch aufrecht zu erhalten, dass wir da untereinander uns die Bälle zuspielen, weil ich mich um die Zähne jetzt nur so bedingt halt kümmern kann.
Ja.
Und das sind schon mal ganz wichtige, sage ich mal, Quellen. wenn wir dann eine hohe Toxinbelastung haben, geht es halt vor allem mal darum zu sagen, okay, was sind mögliche Toxinquellen? Wir haben noch das Thema, sage ich mal, Arsen taucht immer wieder auf in unseren Messungen.
Das ist auch so ein Klassiker. Reis, glaube ich, drin.
Reis ist so ein typischer Befund. Es gibt auch Buchweizen, ist auch sowas. Südtiroler essen mehr Buchweizen als wir. Kann auch so eine typische Quelle sein. Ja. Da kommen wir auch nicht immer drauf, wo die Quellen sitzen.
Ja.
Ist es das Feld vom Nachbarn? Sind das irgendwelche Zuleitungen zum Haus? Was ist es? Was steckt in den Lebensmitteln? Wo kommen die her? Kannst ja nicht alle durchmessen. Ne?
Genau.
Wir versuchen natürlich so mögliche Quellen quasi zu erforschen, mal Wassertestungen machen zu lassen.
Ja.
Und dann eben zu sagen, okay, was machen wir? Dann geht es darum, okay, die, wenn wir es wissen, klar, das zu reduzieren und dann bestimmte ausleitende Verfahren zu nutzen. Das kann manchmal naturbasiert sein. Das sind dann Themen wie bestimmte Algenpräparate. Das kann man mit Alpha-Liponsäure machen, mit bestimmten anderen Stoffen. Und vor allem geht es dabei auch darum, wieder zu sagen, für eine gute Ausleitung, erstmal Darmaufbau. Da bin ich wieder beim Thema, dem Darm muss es gut gehen, der muss in der Lage sein zu entgiften.
Ja, sonst,
wenn ich Giftstoffe rausschmeiße, habe wieder mein Leaky Gut-Syndrom, Tür und Tor sind offen und
es geht wieder rein,
los, geht es wieder rein. Sich, Und im Zweifelsfall verstärkt es das eher diese Wiederaufnahme.
Ja.
Die Reaktion drauf von den Menschen geht es schlechter. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, immer so dieses Thema Reihenfolge zu besprechen und zu sagen, was mache ich und warum mache ich es und warum mache ich das eine zuerst und das andere dann hinterher.
Genau.
Das finde ich so eine ganz entscheidende Aufgabe auch für uns, das zu sortieren.
Ja.
Das ist ja schon so eine Herausforderung, wenn ich jetzt, wir haben ja auch mal, als wir uns deine Gesundheit angeschaut haben, das ja auch so in mehrere Etappen aufgeteilt, weil wir natürlich super viel spannende Informationen haben. Aber ich muss mir auch immer wieder bewusst machen, oder mir ist klar, da sitzt ja in der Regel ein Mensch, der hat mit der Medizin nichts am Hut.
Ja? Ja.
Der ist jetzt vielleicht irgendwie Steuerberater oder Anwalt oder Lehrerin und sowas. Sie sagt, ja, ich finde es super spannend, aber sorry, ich bin in dem Thema nicht drin, aber würde mich gern kümmern.
Ja. Ja?
Also deswegen müssen wir immer so thematisch das so ein bisschen machbar halten. Dann sage ich, okay, Sie sagen mir, wann wir jetzt Schluss machen, dann nehmen wir erst bei uns die Aufgabe vor.
Ja.
Dann sage ich, Prio Nummer 1. Es gibt schon bestimmte Aufgaben für zu Hause und wir sehen uns in ein paar Wochen. Dann schauen wir, wie die ersten Maßnahmen laufen. Und dann kümmern wir uns um Prio Nummer 2, weil die Dinge sind ja auch in der seltensten Form einfach mal von gestern auf heute entstanden. Ja,
genau,
es ist ein Weg dorthin. Und deswegen müssen wir auch akzeptieren und verstehen, dass der Körper auch einen gewissen Zeitraum braucht, bis wir wahrnehmen, dass wir dass er so weit ist, dass wir uns wieder wohler fühlen.
Ja, das auf jeden Fall. Deswegen um die zwei Punkte geht es ja einmal, sowas wie Toxine, Schwermetalle zu vermeiden, so im Alltag. Da kann man ja schon viel machen. Und dann eben auch so Entgiftungsphasen mit einzubauen. Und gerade da muss man halt eben aufpassen. Weil ich habe das selber gemacht, mal ganz am Anfang. Da habe ich über so, ich glaube, das war so Koriander-Tinkturen und so mal was gemacht. Und mir ging es da richtig, richtig schlecht. Und im Nachhinein habe ich dann eben auch festgestellt, okay, mein Körper war da gar nicht bereit dazu.
Ja.
Und dementsprechend muss man da natürlich auch die richtigen Protokolle machen. Und ich glaube aber, man kann ja allein schon durchs Vermeiden und vor allem eben auch schon viel durch wahrscheinlich auch Sauna, Sport und so weiter, Schwitzen, Rotlicht, kann man ja wahrscheinlich auch schon relativ viel für die Entgiftung tun, oder?
Definitiv, eine Studienlage ist gar nicht so schlecht, wenn wir auf bestimmte Bereiche schauen, dass wir wissen, über welche Körpersysteme funktioniert denn eine bestimmte Maßnahme.
Ja.
Wenn wir zum Beispiel Kältetherapie nehmen, ist jetzt wieder so die Zeit, Eisbaden oder sich so dahin zu arbeiten.
Ja.
Ja, gibt es ja verschiedene Varianten. Ich sage mal, Eisbaden ist dann so die Endstrecke, aber von der Wechseldusche nach Kneipp, bis hin zu, wir haben so einen Apparat, der heißt Phytos Core Cooling, wo man quasi über die Hände einen bestimmten Unterdruck aufbaut und über Kälteplatten einen thermischen Reiz setzt.
Okay.
Und dieser thermische Reiz, egal ob mit den kalten Duschen, Eisbaden oder mit unserem Gerät, führt dazu, dass wir über das sogenannte braune Fettgewebe arbeiten, eine Substanz, an der die Rezeptoren sitzen für Nur Adrenalin, Dopamin, wo genau, wenn wir unseren Sympathikus durch Kälte anschmeißen, genau diese Rezeptoren bedient werden.
Ja.
Und dann sogenannte Batokine ausgeschüttet werden, die antientzündlich, immunstimulierend etc. arbeiten.
Ja.
Das heißt, das Spannende ist, da haben wir die Physiologie schon wieder entdeckt.
Ja.
Gekneipt wird schon lange. Ja?
Ja.
Jetzt wissen wir auch, warum. Mhm. Und können im nächsten Schritt dann mal schauen, wer braucht denn was? Da ist die Studienlage noch nicht so ganz klar. Wir wissen zum Beispiel, dass Wasser 25 Mal intensiver leitet als Luft. Das heißt, es spricht dafür, auch das Wasser mit zu nutzen und dass dann auch eine Wechseldusche, kalte Güsse durchaus sehr effektiv sein können. Ja, das ist zum Beispiel jetzt so ein Hack, wo ich sage, das können die Menschen wunderbar einbauen. Mhm. Ja, und da fange ich dann eben an mit einer kurzen Zeiteinheit. Aber das gehört dann zu meinem täglichen Ritual.
Wechselbad.
Genau. Sowas. Kann das. Es gab eine spannende Studie zum Thema Hormone. Das war über die Charité gelaufen. Die haben nichts anderes gemacht als eine Patientinnengruppe beim Thema Wechseljahresbeschwerden 12 Wochen lang jeden Tag kneipen zu lassen und haben dann Fragebögen gehabt, wie geht es mir denn bezogen auf meine hormonelle Gesundheit?
Ja.
Schlaf, Psyche, Energie. Und denen ging es signifikant besser. Die haben nichts anderes gemacht als 12 Wochen dieses Kneipen. Ja.
Spannend.
Total spannend, wie du mit thermischen Reizen auch wieder wahnsinnig viel Positives setzen kannst. Ja.
Ja.
Und immer wieder da auch dieses Thema, wie schütze ich meine Mitochondrien? Und da bin ich natürlich, wenn ich antientzündlich arbeite, dann stehen die weniger unter Dauerfeuer und unter Stress. Da wieder diese Endstrecke.
Ja.
Ähnliches sehen wir, gibt es viele skandinavische Studien dazu beim Thema Sauna, weil es natürlich das Volk, das sauniert. Deswegen gibt es da die meisten Studien dazu, wie das beispielsweise immunfördernd arbeitet. Ist ja jetzt auch was fürs Wohlbefinden und für die jetzige Jahreszeit, wo ich sage, aber auch da wieder, selbst bei der Sauna, darfst du halt nicht nur haben oder sagen, ach, was hat jetzt irgendwie München für schöne Saunen, sondern du musst halt irgendwie hingehen. Ja? Und eigentlich, sage ich mal, so eine Sauna, naja, so ein-, zweimal die Woche ist schön. Wenn ich jetzt einmal im Oktober hingehe und einmal im März, dann war es ein netter Abend mit meinen Kumpels, aber dann verpufft dieser Gesundheitsreiz. Ja, es geht also schon auch um so eine gewisse Regelmäßigkeit, um eine machbare Regelmäßigkeit. Und insofern müssen Menschen das für sich so ein bisschen entscheiden. Ich versuche im Alltag auch was einzubauen, dass ich zum Beispiel sage, wie sieht deine Tagesstruktur aus? Weil nichts machen wir mehr als arbeiten.
Ja. Ja,
das fängt beim Arbeitsweg an. Das geht über die Mittagspause. Wie sieht die aus? Das geht, das hat damit zu tun, wie finden meine Meetings oder Mitarbeitergespräche statt?
Ja.
Ich führe meine Mitarbeitergespräche auch sehr gerne draußen im Laufen, ja. Weil ich sage, warum nicht bewegen an der frischen Luft? Habe ich was davon?
Ja.
Die großen Dichter, Denker, die waren alle unterwegs. Ich glaube, das, also, ja.
Total.
Und von daher, das sind so Sachen, die ich einbauen kann, dass ich sage, okay, wenn mir sonst meine Sekretärin dann nachmittags mein Schokotörtchen reinbringt oder das Verlockten in der Mensa steht zu mitnehmen, sage ich, stell dir mal deine Nussmischung in einem schönen Glas auf deinen Schreibtisch. Und wenn du snacken willst, ist da die Nussmischung da. Ja? Oder binde jetzt deine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, dein Sekretariat mit ein in deine Überlegungen zum Thema Gesundheit. Wie kannst du die gewinnen, dass du deine eigene kleine Community hast?
Ja, total.
Und sagst, hey, dann sagt dein Mitarbeiter, hey Chef, wollten wir das Meeting eigentlich nicht irgendwie im Stehen machen oder wollten wir es nicht mal draußen machen? Oder die Sekretärin sagt, haben sie denn eigentlich noch genügend Nüsse im Glas? Ja, also da kann ich mir schon auch versuchen, irgendwie das Leben so ein bisschen leichter zu machen. Ja,
total.
Und da auch ein bisschen so ein Vorbild zu sein. Wenn ich jetzt irgendwie mal Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter habe, dann darf das auch sein, dass ich sage, auch ich habe meine gesundheitlichen Grenzen und Themen und bin auch einfach mal Mensch und nicht nur Chef und versuche da meine Kolleginnen und Kollegen irgendwie so mitzunehmen in diesem Gedanken.
Total, ja, das ist auch genau der richtige Weg, das alles so in den Alltag mit einzubauen. Ja. Deswegen, wenn man irgendwie ein Ziel hat, sage ich immer, findet man immer einen Weg, selbst mit der Sauna. Das kann man wieder sagen, ist zu teuer. Im besten Fall, wie bei mir, ich habe mir zu Hause eine Sauna gebaut. Ich kann da gerne 2-3 Mal die Woche gehen. Aber selbst jemand, der das nicht hat, es gibt mittlerweile so viele Fitnessstudios, wo eine Sauna dabei ist. Das heißt, jemand, der es ernst nimmt, kann es irgendwo mit in die Routine mit einbauen. Und allein sowas wie 1-2 Saunagänge pro Woche bringen ja auch schon unglaublich viel für die Entgiftung, Immunsystem, Neurotransmitter haben wir ja auch das Thema, dass in der Sauna Serotonin und so weiter immer gut ansteigt, gerade mit einem Wechselbad dann eben auch, merkt man ja, dass man sich danach immer super gut fühlt und irgendwie nach der Sauna auch immer glücklich ist und dementsprechend, glaube ich, geht es auch darum, dass man genau diese Dinge einfach mit in den Alltag mit einbaut, damit man es machbar macht für jeden.
Absolut, ja, aber deswegen bin ich eben Freund von diesem Kalendermodus, dass ich sage, trag es dir ein,
genau, muss
bis du es nicht mehr brauchst.
Ja. Ja?
Weil es wird keiner die Rücksicht auf dich nehmen. Wenn du jetzt irgendwie Chef bist, Chefin, eine Firma betreibst, irgendwas ist ja immer, es gibt immer einen Grund, warum die Mittagspause wegfällt. Ja. Du musst es für dich hoch und heilig halten und deinen Mitarbeitern sagen, da möchte ich nicht gestört werden oder da bin ich zu dem Zeitpunkt weg.
Ja.
Das steht als fester Termin im Kalender wie das wichtigste Meeting der ganzen Woche.
Ja.
Da steht aber drin Mittagsspaziergang.
Ja.
Da steht irgendwie drin funktionelles Zirkeltraining mit den alten Kumpels. Da steht drin irgendwie vielleicht der Saunagang, da abends nichts anderes vornehmen.
Ja.
Ja. Und dann kannst du das wunderbar übereinander legen,
ja,
und deine Termine abhaken, ja?
Ja.
Weil so dieses, na, ich guck mal, was der Tag so bringt,
totaler Quatsch,
ohne dass ich mir da was vornehme. Auch zum Beispiel Thema Supplements. Viele haben das Problem, sie sagen, oh, schon wieder vergessen.
Ja.
Ich sage, wieso stehen die nicht bei dir auf dem Schreibtisch?
Ja.
Nimm sie, mir ist das dann egal, auch wenn da steht jetzt irgendwie nüchtern. Es sind wenige Dinge, die ich total nüchtern nehmen muss,
ja.
Dann nimmst du es halt zwischen Frühstück und Mittagessen, so mit einer gewissen Nüchternheit, ja. Und dann kommen nur 95% an, ist mir aber lieber, als wenn du es einfach quasi nicht nimmst, wenn wir ein Defizit nachgewiesen haben.
Ja.
Und da, wie gesagt, das machbar zu machen, weißt du, ich habe meinen Arbeitsweg habe ich sowieso, also wie kann ich den gestalten?
Ja.
Essen muss ich sowieso, was kann ich da an machbaren Schritten besprechen? Vielleicht mit meiner Kantine, mit meiner Mensa, wo gehe ich zum Mittagessen hin?
Ja.
So diese Dinge, so nach dem Motto, die Zeit brauche ich eh, also kann ich auch in diesem Zeitfenster meine Hacks mit einbauen. Dann habe ich schon mal diesen Trick, sage ich mal, dass ich sage, dafür brauche ich keine Zeit.
Ja.
Ich mache das nur anders.
Ja, total. Ja, super wichtiges Thema, damit man es zeitlich eben auch gut hinbekommt.
Ja.
Wenn wir jetzt eh noch bei diesem Thema Toxine und auch Entgiftung sind und waren, kann man vielleicht auch, weil ich finde es so wichtig auch darauf aufmerksam zu machen, dass die Leute einfach mehr überlegen, mehr suchen, mehr nach Ursache forschen. Kann man irgendwie sagen, was zum Beispiel so Toxine wie Schwermetalle oder jetzt auch vielleicht Mikroplastik, also Schwermetalle im Sinne von auch man hat irgendwie eine Zahnfüllung oder so, was kann das so auslösen? Kann es auch Entzündungen im Körper auslösen? Ich sag mal so, auch die Hormone durcheinander bringen, weil grundsätzlich kann es ja irgendwie alles auslösen und man würde ja selbst niemals darauf kommen, es ist jetzt mein Zahn. Also da lachen wahrscheinlich ein paar drüber, wie das meine Kopfschmerzen, Migräne soll von meiner Zahnfüllung sein. Das ist schon ein spannendes Thema.
Im Prinzip hast du den richtigen Punkt angesprochen, dass wir dann auf dieser Entzündungskaskade sind.
Ja.
Weil wir einfach diese Toxine, die werden vom Körper erstmal so wahrgenommen als was bist denn du? Und eigentlich will ich dich nicht, aber so einfach werde ich dich auch nicht los. Ja? Das heißt, ich habe immer eine Reaktion. Wir brauchen ja die Entzündungsreaktion, dass bestimmte Zellen angezogen werden durch Entzündungsbotenstoffe vom Immunsystem und dann aufräumen. Wenn die aber nicht in der Lage sind aufzuräumen, weil ich das so als Dauertoxin Quelle habe,
ja,
dann bin ich immer quasi in der Verschwendung meiner Ressourcen, meiner Energie, meines Immunsystems, meiner mitochondrialen Qualität. Das ist so wie so ein etwas, was ständig den Stein höhlt, ja, und kommt dann nie in die Beruhigung des Immunsystems. Da kommt es dann eher mal zu diesem Thema einer Überreaktion, einer Fehlreaktion. Das können Autoimmunerkrankungen sein. So ein ganz klassisches Beispiel von Autoimmunerkrankung ist ja der berühmte Hashimoto, Millionen von Menschen.
Ja.
Da sehen wir ganz klar den Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und Schilddrüse.
Ja.
Also Autoimmunerkrankung in dem Sinne, dass unser Immunsystem selber, weil es nicht gut unterscheiden kann und in einem fehlerhaften Modus ist, einfach körpereigene Strukturen angreift, ohne Sinn und Verstand, hat überhaupt keinen Mehrwert. Das ist einfach eine Fehlregulation des Immunsystems. Und das ist quasi eine Folge davon, dass wir sagen, die Immuntoleranz ist aufgehoben. Das hat sehr viel mit diesem Thema Entzündung, Zellstress, Mitochondrien zu tun.
Ja.
Und als mögliche Ursache eben diese Toxinquelle, Schwermetallquelle. Was das Problem daran ist, ist häufig, dass wir sagen, was gibt's denn noch alles? Können wir das alles gut messen? Wie du vorhin gesagt hast, was messen wir denn?
Genau.
Dann haben wir 1000 Sachen wie Mikroplastik, andere Sachen, die wir quasi gar nicht laboranalytisch, selbst in tollen Laboren, machbar für den Patienten messen können.
Genau.
In Forschungsgruppen, in Studien.
Ja.
Und wir wissen aber, da draußen ist ganz viel unterwegs, was der Körper nicht kennt vorher. Und sich damit aber beschäftigen muss.
Ja? Ja.
Beschäftigung ist quasi Energieverbrauch, Beschäftigung ist Entzündung, Beschäftigung ist, es kostet mich Ressourcen, die ich eigentlich woanders gut gebrauchen kann.
Ja.
Ja? Ja. Und dann habe ich eben nicht die Ressourcen, um chronische Erkrankungen auch wirklich aufzuhalten, weil die Zahl kriegen wir ja nicht runter. Ja, wir haben ja nicht weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Genau.
Das Angebot ist da für uns alles, jetzt wir hier im schönen Oberbayern, ja, also sag mal, tolleres Angebot zu haben ist schwierig.
Ja. Ja.
Und trotzdem, unsere Tumorerkrankungen kriegen wir nicht runter, auch da das Thema eben, wie gesagt, Entzündung.
Mhm.
Und darum muss es uns ja gehen, so jetzt früh genug schlau zu sein, zu sagen, okay, man hat die Mechanismen verstanden von Erkrankungen.
Ja.
Was kann ich dagegen tun? Umwelt können wir schwer beeinflussen. Ja, wir können, da dürfen wir uns auch nicht verrückt machen, bei jedem Glas Wasser, bei jedem Gemüse auch noch zu hinterfragen, wie ist der Boden? Ich muss erst vorher meine Bodenanalyse machen. Nicht jeder hat einen Garten, also es muss schon auch möglich sein. Da kann ich natürlich auf tolle Demeter-Qualität achten, wenn ich es mir denn leisten kann, würde man natürlich wünschen, dass das sozusagen der Standard ist in der Landwirtschaft und dass wir so in Deutschland subventionieren, dass wir sagen, die eindeutig gesunden Lebensmittel so finanziell zu unterstützen bei den Landwirten, dass wir einfach quasi das für jeden bezahlbar machen,
das
zu einer gesunden Demeter-Karotte zu kommen und dafür andere Sachen, Produkte, die Zucker enthalten etc., andere Sachen mit bestimmten Stoffen einfach eher mit Steuern zu belegen und darüber meine Steuern einzutreiben, aber der Menschheit, der Bevölkerung zu suggerieren, hier, das ist für euch alle machbar, bezahlbar.
Ja.
Und ich finde heutzutage so einfach wie nie, tolle, gesunde Rezepte zu finden, zu haben, eine Community zu finden. Ja, früher mussten sich die Vegetarier, die Veganer sowieso verstecken. Ja. Meine Mutter war selber in den 80er Jahren so eine Reformhausgängerin.
Okay.
Bekam ich dann die nach Hildegard von Bingen die tollen 1 Zentimeter dicken Gewürzplatten. Keiner wollte mit mir tauschen gegen die Vanillekipferl.
Ja. Ja.
Da musste man sich noch so ein bisschen, muss man ein bisschen selbstbewusst sein und das vertreten. Aber da sind wir ja Gott sei Dank so, dass du eigentlich sagst, irgendwie, das ist so bei vielen das neue Normal, nicht bei jedem. Viele brauchen da irgendwie so eine Motivation, Menschen, die sie mitnehmen, aber doch Gott sei Dank in deiner Generation viele, die sagen, Bock auf Gesundheit, Bock sich mit Ernährung zu beschäftigen.
Genau.
Aber auch weil du siehst, weil wir sehen, dass gerade so, und darum geht es, und sie aber diesen Longevity-Gedanken, bis zu einem gewissen Alter haben wir ein bestimmtes Level an Lebensqualität, ja. Und dann geht es uns darum, wie können wir, sagen wir mal, ab dem Alter von 50, 60 diese Lebensqualität aufrechterhalten.
Genau.
Ja? Ja. Ist ja gar nicht so das Lebensalter. Wir hoffen, dass wir da auch weiterkommen.
Genau.
Die Forschung sagt, okay, wir kriegen da vielleicht 5 bis 10 Jahre obendrauf. Diese Aussagen von manchen Freaks zu sagen, wir werden alle 150 Jahre alt, das wird von den meisten Altersforschern bezweifelt,
muss man sagen,
dass wir dafür wahrscheinlich nicht ausgelegt sind.
Ja.
Aber dass wir in einem guten Zustand alle im Schnitt 85 werden können und dass die Ausnahme ist, wenn du ins Pflegeheim musst, es sei denn, du hast eine spezifische Erkrankung und einfach in Anführungszeichen Pech gehabt. Das ist was anderes, aber in den letzten Jahren war es so immer die Frage, was macht Lifestyle aus, was macht Genetik aus?
Ja,
so ein Prozentsatz für das Thema gesunde Langlebigkeit ist ja auch ein spannendes Thema. Da waren wir jetzt so bei, vor ein paar Jahren so bei, vielleicht 20-30%.
Mhm.
Jetzt gibt's aber die Altersforscher, die sagen, wahrscheinlich sind wir eher bei 10%. Ja? Das heißt, wir nähern uns den 90% Lifestyle an, der darüber entscheidet, ob wir später ein gesundes Leben führen, ohne Beschwerden und vor allem in der Unabhängigkeit, immer selbstbestimmt, mit guter Hirngesundheit, mit Mobilität.
Ja.
Weil für mich sind so diese zwei ganz großen Aufgaben, die gesellschaftlich auf uns zukommen, das Thema Immobilität und das Thema Demenz, ja, weil das einfach zu einer wahnsinnigen, zu einem wahnsinnigen Betreuungsbedarf führt und ich nicht weiß, wie wir den decken können.
Ja.
Und das sind, sage ich mal, die zwei Faktoren, die für mich am unattraktivsten von allen sind, wenn ich mich nicht von A nach B bewegen kann und wenn ich meine Würde verliere, wenn ich nicht mehr ich selber bin in Sachen Demenz, meiner Familie vielleicht zur Last falle und das am besten noch mitbekomme. Ja? Ja. Und das sind so zwei Dinge, wo wir über ganz tolle Schemata, über bestimmte Therapieformen, über ganze Konzepte wirklich ganz konkret bei uns, wo auch immer, auch dran arbeiten können, frühzeitig dem entgegenzuwirken. Und da ist es auch nie zu früh.
Ja.
Muskelabbau, wie gesagt, fängt mit dem 25. Lebensjahr an. 25, ja. Also das ist wahnsinnig früh. Ja. Hätte ich früher nicht gedacht, als ich mich damit noch nicht beschäftigt habe, zu sagen, ja, was würde man denken? Ja, wahrscheinlich so Mitte 40 vielleicht, wenn man so einverstanden. Ja. Aber dass ab Mitte 25 schon der Querschnitt der Muskulatur quasi zurückgeht, jede einzelne Muskelfaser, später gehen uns Muskelfasern verloren, bestimmte Typen, können wir dagegen steuern. Ja. Ja. Du bist im perfekten Alter, bestimmtes Training, High-Intensity-Training, bestimmtes Ansteuern der Muskulatur, auch komplexe Bewegungsmuster.
Ja.
Und dann, sage ich mal, haben wir beste Chancen, dieses wertvolle Organ Muskulatur mit allem, was damit verbunden ist, dann eben auch zeitlebens zu pflegen.
Ja.
Und die das machen, ich sehe das ja in meiner Praxis, ja, die hüpfen ja auch mit 85 von der Liege kommen mit 87 mit dem Rennrad in die Praxis gefahren.
Das ist mega.
Das sind die Leute, die ich abfeiere und auch ihnen mehrfach mein Lob ausspreche und sage, sie sind echt ein Vorbild.
Ja, absolut.
Und das sehe ich auch, die haben dann auf ihrer Medikamentenliste das Vitamin D, vielleicht ein bisschen Magnesium und sonst eine gesunde Ernährung, ihre Rituale. Ihre normale Bewegung am Wochenende, ja, da war ja am Berg, ja, und jetzt gehe ich noch Eisbaden.
Ja. Ja.
So, und das sind halt einfach die super Frauen und die super Typen, die ich einfach so, wo ich sage, da siehst du, was an Potenzial in uns steckt. Ja.
Ja.
Aber halt je früher, desto leichter. Ja. Genau. Wir haben schon sowas wie ein Muskelgedächtnis, wir haben sowas wie, sage ich mal, eine Bereitschaft des Körpers, eine Flexibilität zu sagen, jetzt können wir es noch umkehren.
Ja.
Wenn wir jetzt kurz noch dein Beispiel aufgreifen, wenn du jetzt 10, 15 Jahre warten würdest und hättest damals gesagt, ist mir egal, meine Gesundheit, dann bin ich halt irgendwie übergewichtig, dann nehme ich meine Antidiabetika, dann hätten wir da schon einen Schaden an der Niere, vielleicht an den Augen, am Herzen, an den Gefäßen.
Genau. Ja.
Und dann strukturelle Veränderungen wieder umzudrehen.
Ja, das ist super schwierig.
Da kommen wir dann auch ans Limit.
Klar.
Ja. Ja. Also wenn das Kind in den Brunnen komplett gefallen ist, wird es schwierig.
Ja.
Aber wir haben Jahre, wo wir eine Dynamik drin haben. Mhm. Beim einen System länger und das lässt sich auch in späteren Lebensjahren noch beeinflussen, wie zum Beispiel die Muskulatur, dass wir da immer was Positives tun können, aber kann nur Werbung dafür machen, früh genug immer wieder mal zur Inspektion zu gehen, zu schauen, welche Bereiche sind mein Thema, was sagt vielleicht die Genetik, was ist meine Aufgabe fürs Leben, der eine hat den Fettstoffwechsel, der andere hat die Entgiftung als Aufgabe, wo ich sage, sei froh, dass wir hinschauen können, dass wir wissen, worauf du achtest, was vielleicht so deine Achillesferse sein kann.
Ja.
Also lass uns frühzeitig drum kümmern, mit der richtigen Ernährung, mit den richtigen Mikronährstoffen.
Genau.
Und entsprechend dafür sorgen, dass das nie dein Thema wird.
Ja, ja. Das ist so ein wichtiger Punkt, eben auch genau wieder zu hinterfragen und vielleicht gewisse Dinge nicht direkt zu akzeptieren. Also ich habe da auch ein spannendes Beispiel, zum Beispiel von meiner Freundin, die ja wurde zum Beispiel auch super früh Schilddrüsentabletten verschrieben. Und man weiß ja mittlerweile, okay, man nimmt vielleicht beim Arzt nicht nur den TSH-Wert, sondern es gibt ja dann noch T3, T4, mittlerweile auch Reverse T3, die man zum Beispiel messen kann. Dann, was spielt noch in der Schilddrüse mit rein? Jod, Selen. Aber das ist ja zum Beispiel nichts, was jetzt ein Hausarzt wirklich testen würde. Wie ist das Jod? Wie ist der Selenstatus und so weiter? Und ihr wurde dann zum Beispiel auch super früh schon die Schilddrüsentabletten halt verschrieben. Und das ist ja auch was sich immer weiter steigert. Dann habe ich erstmal nur 25 Milligramm oder was und steigere es dann ja auch über die Jahre, weil ich immer mehr brauche. Anstatt vielleicht auch mal zu gucken, okay, Habe ich vielleicht zu wenig Jod? Habe ich vielleicht zu wenig Selen? An was liegt das genau? Was wir dann bei ihr gemacht haben, konnten dann die Schilddrüsenhormone eben absetzen. Aber wie du schon sagst, wenn man das Ganze halt zu spät oftmals macht, dann ist es halt super schwer. Deswegen ist es ja so wichtig, eben auf Prävention zu achten und zu gucken, was kann ich denn jetzt schon in meinem Fall tun? Wo ist mein Gesundheitsstatus? Und du hast auch ein ganz spannendes Thema angesprochen. Thema Genetik ja auch nochmal und Genetiktests. Ist ja auch was wir bei mir jetzt eben auch gemacht haben. Es gibt ja da auch so die Aussage gerade, was so Herzerkrankungen angeht, dass ja 7, 8 von 10 Herzinfarkten vermeidbar sind, wenn man sie davor getestet hätte. Da gibt es ja, sage ich mal, auch so Genetikwerte, die man nehmen kann, ob man schauen kann, hat man hohes Risiko für zum Beispiel einen Herzinfarkt und so weiter. Das ist ja eigentlich auch was man nur empfehlen kann, mal zu machen, oder? Weil es ist ja ein Blutwert, den man einmal nimmt, so wie wir es jetzt zum Beispiel auch bei mir gemacht haben, um einfach mal zu gucken, wo habe ich das Risiko, wo man dann vielleicht auch sogar schon erkennt in seiner Familie, okay, hatte da vielleicht schon jemand mal Probleme, wo man dann erst recht drauf schauen kann, okay, jetzt versuche ich halt weniger XYZ zu konsumieren, weil ich halt ein großes Risiko habe. Also würdest du so Werte empfehlen, mal zu testen? Weil gerade auch Alzheimer hattest du ja auch angesprochen. Alzheimer ist ja auch was man, sage ich mal, genetisch auch schon testen kann, ob man da eine Veranlagung zu hat und wo man dann vielleicht ja auch schon anfangen kann, dagegen zu steuern, früh genug.
Es ist für mich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, das Thema Genetik, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil erstens die Menschen sehr unterschiedlich mit der Information umgehen.
Genau,
ja. Und zweitens, wir noch nicht in der Gänze so wissen, wie unsere Gesamtstrategie dann aussieht, sage ich mal.
Ja.
Und wenn sozusagen die Belastung größer ist als der Informationsgewinn für mich, dann ist das etwas, was mich vielleicht zeitlebens so begleiten kann. Oh, ich bin jemand, der hat jetzt statistisch gesehen ein vierfach erhöhtes Risiko für Alzheimer.
Ja.
Der hat dann mal irgendwie eine Phase, wo er wenig Schlaf hat, wo er unkonzentriert ist, viel Stress hat zu Hause und dann denkt er sich, oh Gott, geht's jetzt schon los? Habe ich jetzt eine Frühform von Alzheimer und hat vielleicht damit gar nichts zu tun? Deswegen, da versuche ich schon auch immer vorher mal zu besprechen, ist dir klar, welche Informationen dann rauskommt?
Ja.
Was ich da spannender finde noch, ist zum Beispiel dieses Thema Entgiftungsleistung, weil da kann ich sagen, okay, du bist in der und der Phase, bist du gut aufgestellt, da bist du vielleicht irgendwie weniger gut aufgestellt. Also müssen wir immer drauf gucken, dass deine Antioxidantien oder mit dem Thema Glutathion etc., dass da deine Entgiftung gut funktioniert. Was können wir dafür tun? Weil das, finde ich, ist was, das ist machbar, das ist beeinflussbar. Und von daher sind das so die Themen, die ich gerne mag. Ich glaube, wir werden da schon in 10 Jahren vielleicht oder vielleicht auch früher, geht man davon aus, dass wir dann weiter sind beim Thema gesunde Langlebigkeit im Sinne von Gesamtkonzepten, dass wir wirklich für jeden, es muss ja bezahlbar sein, machbar sein, dass wir sagen, wir haben so ganze Systeme wie die Genetik plus das Mikrobiom plus das Metabolom, bestimmte Stoffwechselprodukte plus wie ist mein Mitochondrienstatus, dass wir diese ganzen Faktoren zusammenwerfen können mit einer großen Datenbank und dann auch sozusagen ausgespuckt bekommen, was in der Kombination das Richtige für mich sein kann.
Ja.
Weil wir müssen immer davon ausgehen, wenn ich jetzt irgendwo eingreife, sage ich mal hochdosiert mit bestimmten Infusionen und ich sage, wird schon gut sein und wir wissen noch nicht ganz genau, dass ich auch bestimmte Kettenreaktionen durchaus mal auslöse. Die wir vielleicht noch gar nicht so alle kennen. Und da bin ich schon auch immer dafür, wo ich sage, wo wir valide messen können, lass uns doch mal hinschauen, lass uns gucken, was sind genetisch unsere Aufgaben vielleicht, lass uns schauen, haben wir alle Nährstoffe an Bord, wie geht's den Mitochondrien, wie geht's meiner Mentalgesundheit, was machen meine Stressachsen, was sagt die Muskulatur.
Genau.
Da haben wir schon brutal viele Aufgaben. Wenn wir da dann wirklich morgens im Spiegel zu uns sagen können, hey, aber voll dabei, zu 100% erfüllt, dann sind wir richtig gut.
Ja, total.
Also, weil dann haben wir ja wirklich viele Sachen, die wir im Alltag irgendwie durchdacht haben, umgebaut haben, auf den Kopf gestellt haben. Ja, da habe ich mich von ungesunden Beziehungen vielleicht mal jetzt nicht Paarbeziehungen, sondern auch Freundschaftsbeziehungen mal getrennt, weil auch das gehört für mich dazu, sein Leben immer wieder von außen anzuschauen, auch auf die mentale Gesundheit zu gucken. Ja. Sagen, wer tut mir denn gut? Was tut mir gut? Ja. Familie ist manchmal so ein bisschen schwierig. Da habe ich dann mal eher so ein Gefühl einer Verantwortung. Da geht es vielleicht eher ums richtige Mindset. Aber bei Freundschaften, Partnerschaften, bei Paaren, da kann ich auch mal sagen, du, es tut mir nicht gut. Ja. Also auch dieser Weg in der Prävention, der führt einen dann manchmal so zu neuen Gedanken, weil man ja doch mal irgendwie so sein Leben von außen beleuchtet. Wird dir vielleicht auch mal so gegangen sein, dass du drauf geguckt hast, was tut mir denn gut? Und dazu gehört auch, welche Gemeinschaft tut mir gut? Ja. Tun mir die alten Kumpels noch gut? Ist das noch ein Relikt aus der Vergangenheit? Oder sind es neue Beziehungen, die mir vielleicht jetzt besser tun, weil ich eine höhere Schnittmenge habe, wie ich aufs Leben blicke? Mhm. Ja, wir sind ja alle auch in so einer Dynamik unterwegs.
Ja, total.
Und dann verfluche ich nicht meine Vergangenheit, sondern freue mich über das, was Positives war, aber sage, okay, ich bin jetzt halt rechts abgebogen.
Ja.
Und der vormals beste Kumpel links, weißt du? Und dann irgendwie, dann sortiere ich mir das neu hin.
Ja, ja.
Deswegen bin ich auch ein Freund vom Coaching. Ja. Mag ich persönlich sehr gerne. Bauen wir hier auch immer wieder ein mit unseren Mentalcoaches, dass man sich sowas gönnt, wenn es um berufliche Unsicherheit geht, wenn es um private Unsicherheit geht, weil wir auch da wieder wissen, wie sehr dann doch dieses Thema psychischer Stress, psychische Belastung auch wieder mit der Gesundheit bei uns verbunden ist.
Ja. Ja.
So dieses alte Body, Mind and Soul, was wir dann kennen aus dem Ayurvedischen, aus der traditionellen chinesischen Medizin, dass wir sagen, okay, wir verstehen Biochemie, Vagusnerv, Serotonin und so weiter. Ja, dass wir sehen, wir sind so ein Zusammenspiel aus diesen Faktoren.
Ja.
Und das dann auch so anzunehmen, dass wir uns freuen drüber. Alles hängt mit allem zusammen.
Ja, total.
Ganz viele Rädchen, die ich habe, wo ich sage, da drehe ich und damit beeinflusse ich aber auch die nächste Stelle.
Ja.
Ist für mich eigentlich was Schönes. Mhm. Ja. Es war auch eine Aufgabe, es ist aber auch irgendwie so, hey, das ist nicht nur schicksalshaft, das ist nicht nur Pech gehabt, das ist kein, können wir jetzt nichts machen, sondern das ist so eine Einladung dazu, guck doch mal irgendwie hin, sei neugierig, hab Bock auf Gesundheit, auch wenn selbst wenn es dir jetzt gut geht, du zahlst auf das Konto für später im positiven Sinne ein.
Genau.
Ja, und das ist doch irgendwie toll, wenn du mit 70 irgendwie mit deinen Rennradkumpels noch unterwegs bist oder mit 85 auf dem Golfplatz stehst und nicht der bist, der die Hand heben muss und sagt, sorry Jungs, bin da mal draußen.
Ja, genau, so ist es. Ja, total, das ist auch super spannend. Vor allem wichtig ist ja, den Körper da ganzheitlich zu sehen und man weiß ja dann auch zum Beispiel, wenn man, wie du jetzt auch gesagt hast, dass alles ja so miteinander eben auch verbunden ist, dann muss einem ja aber auch bewusst sein, dass wenn ich zum Beispiel mir irgendwie was ständig einwerfe, wie eine Kopfschmerztablette allein nur, wenn ich ständig Ibus nehme oder wenn ich jetzt beispielsweise anfange, einfach mal Cholesterinsenker zu nehmen, Blutdrucksenker zu nehmen, dass das ja vielleicht auch eine Auswirkung haben kann auf andere Systeme im Körper, die vielleicht langfristig gesehen ja nicht so optimal sind wahrscheinlich, oder?
Ja, so ein ganz typisches Beispiel ist, es gibt den Uwe Gröber. Uwe Gröber ist so der Apothekerpapst, den wir Gott sei Dank haben. Er hat ganz viele Bücher geschrieben, seine eigene Nährstoffakademie. Der hat uns drauf gebracht, auf dieses Thema, wie häufig Medikamente Mikronährstoffräuber sind. Mhm. Ja, dass wir zum Beispiel bei den berühmten Cholesterinsenkern eigentlich alle das Q10 brauchen.
Ja.
Ja, weil wir im Prinzip damit sonst unsere Mitochondrien schädigen.
Ja.
Kein Organ ist so vollgepackt wie unser Herz mit dem Thema Mitochondrien. Das heißt, jeder Herzpatient braucht eigentlich einen hohen Q10-Spiegel, ganz häufig eine Supplementation, weil es über die Ernährung nicht einfach ist. Dann sage ich, wer kriegt am häufigsten Cholesterinsenker? Das sind die Herzpatienten, weil natürlich Herz-Kreislauf, Gefäßgesundheit, Lipidstoffwechsel, das hängt ja ganz häufig zusammen.
Ja.
Und ganz viele, auch Kardiologinnen und Kardiologen und so weiter, überhaupt nicht an das Q10 denken.
Ja.
Das ist nur so ein Beispiel.
Ja. Ja.
Oder die Menschen, die dann das berühmte Pantozol dann nehmen, unsere Magensäureblocker.
Ja,
also mal zu überlegen, warum habe ich denn immer ein Thema mit nächtlichem Sodbrennen? Was kann ich ernährungstechnisch machen?
Ja, genau.
Ja, und dann habe ich da wieder ein Thema mit Magnesium, Blockaden, mit anderen Vitaminen, die schlechter aufgenommen werden.
Ja.
Mit, dass Magensäure eigentlich gar nichts Böses ist. Ja.
Ja.
Und da so diese Bereitschaft, so drüber nachzudenken, da sind wir wieder so am Anfang beim Thema der Ursachen.
Ja. Genau. Ja.
Dass ich sage, ja, also irgendwie mal kurzfristig bei einer Gastritis das zu nehmen, super, dass wir es haben.
Ja.
Bei einzelnen Tagen, wo jetzt das Festmahl dazu geführt hat, dass ich halt Sodbrennen habe, weil ich bis 23 Uhr mit Freunden den Schweinebraten und dann noch das Dessert hinterher und ein paar Gläser Rotwein hatte, ja, dann sage ich, feier es ab, dass wir die Tabletten haben.
Ja.
Ja. So.
Klar.
Aber dann quasi da, dann, wie oft wir in den Medikamentenplänen sehen, dass es mit drin ist und ja, warum ist das drin? Ja, weiß ich auch nicht. Mhm. So ist halt drin. So, ja.
Ja, total.
Und das geht uns bei ganz vielen
Medikamenten
so. Und je älter die Patientinnen und Patienten werden, umso mehr Medikamente haben die ja. Gibt Gott sei Dank eine Leitlinie zum Thema Polymedikation, also Einnahme von vielen Medikamenten, die uns den Auftrag gibt, wir sollten ab einem bestimmten Alter, 70, 75, 80, nicht mehr als 5 Medikamente haben.
Ja.
Die Realität sieht so aus, manchmal haben die 18 Medikamente. Ja.
Naja,
verrückt. Es wird sich manchmal aufgeregt aus der klassischen Seite heraus, dass wir nicht genug Studien haben zu bestimmten Mikronährstoffen, zu bestimmten Mitochondrien.
Ja. Ja.
Dann stelle ich aber die Frage, wo haben wir denn das Thema Studie zu diesen 18 Wirkstoffen miteinander
zusammen?
Es gibt diese Studien nicht. Die haben Einzelstudien.
Genau.
Und das ist gemacht an gesunden Männern im bestimmten Alter, die sonst keine Medikamente genommen haben. Ja?
Ja.
Und diese Ehrlichkeit brauchen wir auch. Ja?
Definitiv.
Wir gehen davon aus, dass 20-30% der Altersdemenzen medikamentenbedingt sind.
Ja. Ja?
Und das sagt der ehemalige Lehrstuhlinhaber für Pharmakologie der Uni Heidelberg.
Ja. Ja?
Und nicht irgendwer.
Ja. Ja? Ja.
Und da einfach auch hinzuschauen. Du sagst, eins kommt zum anderen. Da habe ich häufig ein Medikament, das löst Übelkeit aus.
Nehme ich
ein Medikament gegen Übelkeit. Das löst aber vielleicht Herzrasen aus. Also nehme ich einen Beta-Blocker gegen Herzrasen.
Ja,
das macht müde.
Ja.
Also, weißt du, und das ist so eine Kette, da müssen wir einfach irgendwie auch hingucken.
Ja, ja? Definitiv.
Oder noch.
Thema Cholesterin ist ja genau dasselbe. Ich blocke Cholesterin, weil man der Meinung ist, dass es vielleicht nicht gut ist fürs Herz, aber Cholesterin ist ja so wichtig. Es ist ja in jeder Zelle, man braucht es für Testosteron und so weiter. Das heißt, wenn ich das ja blocke oder runterziehe, schadet es ja gleichzeitig dem ganzen Körper, ist aber was, wo viele ja nicht hinschauen. Ist ja genau dasselbe Thema. Kriege ich dadurch wieder neue Probleme, brauche neue Tabletten?
Im Prinzip ja, das geht einfach drum, den Blick weit genug zu halten, zu sagen, ja, okay, es geht aber nicht nur um den Lipidstoffwechsel.
Genau.
Ja, die Frage, wie weit muss ich den senken? Wir wissen aus den Studien Plaquestabilisierung, ja. Und habe da manchmal die Krux, ich erfülle eine solitäre Aufgabe und nehme aber ganz viel Nebenschauplätze aus der Sicht und nehme halt in Kauf, dass an ganz vielen anderen Stellen bei den hormonellen Achsen Negatives passiert.
Ja,
ja. Und von daher, weil wir es dann nicht zu 100% auflösen können, geht es eigentlich auch da wieder drum, dass wir sagen, möglichst früh eingreifen.
Genau.
Wo wir sagen, wir haben diese Dynamik, wir können uns gut um die Gefäße kümmern, wir können uns auf natürliche Art und Weise mit Mikronährstoff, mit der richtigen Ernährung drum kümmern, zu sagen, halte die Gefäße so, dass wir gar nicht in die Verlegenheit kommen, dass wir nicht in den Streit kommen, irgendwie, okay, du hattest jetzt irgendwie oder hast eine koronare Herzerkrankung und jetzt hast du deinen Stand und wir kommen gar nicht um die Leitlinien herum, weil sonst quasi stehen wir vor Gericht als Ärzte.
Ja, ja, klar.
Ja, weil wir müssen, weil das steht da drin, das haut uns jeder Gutachter um die Ohren.
Ja.
Ja. Sondern frühzeitig darauf zu gucken, okay, wie funktioniert Herz-Kreislauf-Gesundheit? Gerade wenn wir eine familiäre Belastung vielleicht haben, wenn wir eine familiäre Hypercholesterinämie, also ein familiär zu hohes Cholesterin haben, wenn wir bestimmte genetische Faktoren haben, zu sagen, okay, und dann ganz besonders die Hausaufgaben machen.
Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, deswegen, es steckt schon immer viel, viel mehr dahinter.
Ja.
Und das ist schon super spannend, cool. Also ich glaube, das war jetzt schon schon mal die letzten, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen, aber es war schon mal wie ein kleines Medizinstudium, würde ich fast sagen. Es waren wirklich coole Inhalte dabei. Vielleicht noch kurz noch was zum Thema Langlebigkeit, weil ihr seid ja hier auch, sage ich mal, spezialisiert so auf das Thema Longevity, habt ja auch coole Geräte, ich habe es ja selbst auch ausprobiert schon, dass man hier IHHT, das ist ja so eine Sauerstofftherapie, um eben die Zellen, Mitochondrien wieder neu aufzubauen, alte, sage ich mal, aufräumen zu lassen. Und es gibt ja auch, Longevity ist ja so ein Trend, es gibt ja super viele verschiedene Dinge. Was würdest du denn sagen, sind wirklich so Geräte, wo man sagt, oder Longevity-Maßnahmen, die wirklich sinnvoll sind, wo man sagt, okay, das macht schon Sinn, das mal mit einzubauen. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das findest du totalen Quatsch oder so? Das wäre vielleicht auch noch super spannend.
Also was ich wirklich sehr gerne mag, ist das, was du auch ausprobiert hast. Das ja. ist das Thema der Intervall-Sauerstofftherapie oder auch IHHT genannt. Ja. Die zwei Hs stehen für Hypoxie und Hyperoxie.
Ja.
Wie funktioniert das? Ich sitze in so einem Sestel wie hier, nur noch deutlich bequemer.
Ja, ich habe es auch schon auf Instagram ein paar Mal gezeigt mit der Maske.
Gezeigt. Und so, das heißt, deine Hörer kennen das so ein bisschen vielleicht.
Ja.
Oder Zuschauerinnen und Zuschauer. Etwa 45 Minuten pro Session. Insgesamt machen wir so als Starterpaket, sagen wir mal, 12 Sessions. 1 bis 2 Mal machen wir das in der Woche,
ja.
um einen Trainingseffekt zu haben. Da gab es 2019 den Medizin-Nobelpreis dafür, was das mit uns macht. Das sind vor allem 2 Ebenen.
Ja.
Das eine ist das Thema der mitochondrialen Ebene. Das heißt, ich schmeiße meine alten, funktionsuntüchtigen Mitochondrien raus. Nochmal zur Erinnerung, Hauptenergiegeber, Hauptentgifter, Hauptreparateure, eigentlich die Hauptakteure, wo alles zusammenläuft.
Ja. Ja.
Und dann wird Platz geschaffen für neue und quasi der Aufbau von neuen stimuliert. Deswegen gehen manche durch ein kleines energetisches Tal, vor allem die, die echt schon auf Reserve daherkommen. Das ist eine Frage der Intensität, dass wir mit zartem Training starten und dann nach und nach das aufbauen. Und dann merken die Menschen, boah, ich kann wieder auf den Berg gehen, boah, beim Skifahren geht's besser, irgendwie ich schaffe mehr Gewichte, aber auch Mitochondrien als Stoffwechselmotor plötzlich, jetzt purzeln die Pfunde doch wieder, ja, weil das auch Thema Gewichtsmanagement spielt da eine Rolle. Dann das Thema Schlafqualität, weil wir sagen, wir gehen voll aufs vegetative Nervensystem ein, Sympathikus, Parasympathikus.
Ja.
Das heißt, ich habe eine tiefere, qualitativ hochwertigere Schlafwahrnehmung, fühle mich erholter. Im Profisport ist es gang und gäbe, dass diese Sauerstofftherapie genutzt wird, genutzt werden darf. Ja. Und dann das andere Thema, die Autophagie, sprich, dass auch Zellen bereit dazu sind, das Signal bekommen, hey, du bist nicht mehr so gut drauf, hau mal ab, bevor du dich zu einer Zombie-Zelle, wie man es heutzutage, entwickelst und einfach nur Blödsinn machst und entzündungsfördernde Stoffe ausschüttest und eigentlich deine Funktion gar nicht mehr erfüllst.
Ja.
Und diese nachlassende Autophagie und diese mitochondriale Nichtfunktion, das sind eben 2 Longevity-Marker, 2 Marker dessen, warum wir altern, warum wir krank werden. Habe ich schon mal 2 damit bedient.
Ja.
Dann haben wir noch als spannende Apparatur, weil du gefragt hast, das Thema Ozontherapie.
Ja.
Ozon ist ja nicht wie Sauerstoff O2, sondern O3, nennen wir es mal aktivierten Sauerstoff.
Ja.
Und das geht zum einen auch auf das Thema mitochondriale Neogenese. Geht letztlich darum, ähnlich wie bei einer Infusion, dass ich sage, ich werde angepiekst an meiner Vene und dann wird mein eigenes Blut entnommen, sammelt sich in einem Behälter und wird mit Ozon aktiviert und wird wieder in meinen Körper zurückgegeben. Das Ganze 10-mal hintereinander.
Okay.
Und da wissen wir eben aus Studien, dass wir damit neben der Mitochondriengenese auch den Stammzellpool aufmischen können, aktivieren können, weil der wird müde. Stammzellinaktivität wiederum ein Marker von Longevity, von Altern, von Erkrankungen. Und sagen, weckt den wieder auf. Und dann machen wir in der Prävention beispielsweise Frühling und Herbst, jeweils 2 Sessions davon, dauert dann etwa 1 Stunde.
Ja.
Habe ich wieder eine Maßnahme, wo ich sage, zeitlich überschaubar, wieder eines der Felder in den Blick nehmen, sagen, was kann ich dafür tun, beispielsweise Ozon-Hochdosistherapie.
Ja.
Und dann komme ich, habe feste Termine, bam, was getan.
Ja. Das ist auch super, wenn zum Beispiel jemand jetzt vielleicht eine Operation hatte oder so, dann für Stammzellen und so ist ja dann wahrscheinlich so eine Ozontherapie danach eigentlich auch gut, um die Heilung so ein bisschen voranzutreiben, oder?
Auch gerne vorher. So dieses Thema perioperativ finde ich total spannend.
Ja.
auch Menschen, die wir wollen, wenn wir wissen, wir wollen die Wundheilung fördern, ja. Wir wollen was gegen Infektionen tun, fällt total raus im normalen Leben, wenn wir jetzt, sagen wir mal, mit Planung an eine Operation rangehen können. Eine neue Hüfte ist so ein Klassiker. Ja. Irgendwann haben ganz viele eine neue Hüfte oder ein neues Knie. Da weiß ich, mein Orthopäde sagt, naja, im Herbst sollten sie dann mal die Hüfte machen lassen.
Ja, Klassiker.
So, dann sage ich, okay, dann gucken wir doch mal dann auf das Thema, hast du alle Nährstoffe an Bord, die du brauchst? Dazu gehören Aminosäuren, dazu gehören Spurenelemente, Vitamine, Mineralstoffe, gucke ich hin. Ja. Sag, hat ein Durchblutungsthema, dann kann ich da was für die Durchblutung tun mit einer intravenösen Sauerstofftherapie. Ist wieder eine andere Option. Aber eben auch, du sagst, Stammzellen nachher aktivieren, zu sagen, hey, wir brauchen jetzt Hautzellen, wir brauchen hier und dort irgendwie Organzellen.
Ja.
So, da den Körper in Laune zu bringen, in Sachen Reparatur wirklich dann gut drauf zu sein. Ja.
Mega.
Und da ist wirklich so, wenn man da mit den Patienten und Patienten so ins Reden kommt, dann kommst du auch ins Überlegen, weil du denkst, warum, wenn wir das wissen, warum machen wir denn eigentlich so vieles eigentlich nicht? Warum nehmen wir Wundheilungsstörungen in Kauf?
Total, ja.
Also noch ein letztes Beispiel meinerseits zum Thema Wundheilungsstörung. Wir hatten einen älteren Herrn, 75, 80, neue Hüfte bekommen, Wundinfektion. Dann hat sich das ganze neue Gelenk infiziert. Musste raus, hat eine Zeit lang nichts gehabt, dann wieder rein, wieder infiziert und dann ging das hin und her und letztlich eine chronische Wunde, die nicht zugehen wollte, mit Beutel dran, wo es hieß, da muss jetzt das Wundsekret ablaufen, es wird nichts mehr, geht nicht. Was haben wir gemacht? Intravenöse Sauerstofftherapie, die Apparatur heißt Oxyven. Was macht es? Das quasi öffnet unsere kleinsten Gefäße, unsere Kapillaren und schafft es wieder, dass dort eben Durchblutung und damit Heilung hinkommen kann.
Ja.
Und haben ihn versorgt mit 6-8 Mal Mikronährstoff, Aminosäureinfusionen und zack, das Ding ist zugegangen.
Wahnsinn.
Und er läuft jetzt quasi mit einer intakten Haut, mit einer intakten Hüfte rum und geht jetzt wieder zum Langlaufen, was vorher irgendwie überhaupt kein Thema mehr für ihn war.
Mega.
Ja. Und das sind dann so Beispiele, die wir auch abfeiern.
Total.
Ja, wo wir sagen, hey, wieder mal quasi irgendwie richtig nachgedacht und in dem Fall alles richtig gemacht. Ja, auch wir lösen nicht alle Probleme, aber sage ich mal, wir haben zumindest das Angebot, dass wir sagen, wir gucken anders hin, wir gucken tiefgreifender hin. Wir sind es gewohnt, chronische Probleme anzugehen und nicht die akuten Probleme. Unsere Erkrankungen müssen keinen Namen haben. Sie haben eher Namen im Sinne von Beschwerden,
genau.
Schlaf schlecht, mein Akku ist nicht voll, meine Verdauung ist irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben, immer wieder Gelenkschmerzen. Das ist nicht Morbus XY, sondern das ist quasi, irgendwas ist in Dysbalance und an uns der Auftrag zu sagen, mach dich auf die Suche, löse das Rätsel und schau, dass man gemeinsam einen machbaren Weg findet.
Ja, mega, mega cooler Ansatz. Auch cool, nochmal diese zwei Longevity-Methoden nochmal mit reinzunehmen. Wie gesagt, IHRT habe ich selber ausprobiert. Kann ich auch nur bestätigen, was du gesagt hast. Ich habe meine 10. Sitzung durch. Man soll ja so 10 bis 15, glaube ich, machen. Ja. Bei den ersten Malen habe ich wirklich auch so gemerkt, dass mein Körper arbeitet. Ich hatte so ein bisschen leichte Erkältungssymptome tatsächlich. Und so nach dem 4., 5. Mal habe ich wirklich gemerkt, so beim Rennradfahren, beim Sport, okay, jetzt geht's richtig, richtig hoch, oder wo ich dann auch mal Tennis spielen war mit meinem Dad. Auf einmal war ich viel, viel besser, weil ich viel mehr Ausdauer und so hatte. Ist schon verrückt, was man machen kann. Und man merkt es auch wirklich. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ja.
Absolut, ja.
Deswegen cool. Perfekt. Ich glaube, an der Stelle machen wir mal für heute zumindest einen kleinen Cut. Viele werden sich jetzt fragen, okay, wenn ich sowas auch mal ausprobieren will oder wenn ich Beschwerden habe, wenn ich mal nach der Ursache forschen möchte, wie kann man euch denn erreichen? Also ich werde eure Seite mal unten in der Beschreibung verlinken. Dort kann man wahrscheinlich einfach anfragen, anrufen. Oder wie erreicht man euch am besten? Oder vor allem auch dich?
Naja, mich erreicht man. Ich denke, meinen Namen seht ihr auf jeden Fall auch eingeblendet in dem Interview.
Ja, genau.
Findet mich auf der Homepage von MedVital Tegernsee. Wir haben hier verschiedene Schwerpunkte. Ich habe ja noch ein tolles Orthopädinnen-Team bei uns,
aber
wenn es um das Thema Longevity geht, dann quasi bin ich hier der Ansprechpartner und dann erreicht man uns in der Online-Terminbuchung, telefonisch bei unseren Damen.
Cool.
Oder auch einfach mal, wer ganz neugierig ist und irgendwo im Dunstkreis Tegernsee, München unterwegs ist und sagt, darf ich mir das mal angucken? Quasi ist auch jederzeit zu einer Führung durchs Haus eingeladen.
Cool. Ja, das hört sich gut an.
Und einfach mal diese Medizin quasi zu sehen, zu erleben und sowas, weil was mein Wunsch ist, irgendwie Neugier zu wecken.
Ja, voll.
Und zu sagen, komm einfach mal rein, schau es dir an.
Ja.
Wir haben hier von Sportkursen, Personal Training bis zur Ernährung. Jeder hat so auf was anderes Bock und braucht woanders Hilfestellung. Wir haben ein super Team einfach bei uns, die wirklich, sage ich mal, sehr herzlich, sehr lebensnah auftreten und sagen, wir machen alle nicht alles richtig, aber wir haben Bock auf gesunden Lebensstil und auf irgendwie Lebensfreude und das, was versuchen wir hier alle miteinander zu vermitteln.
Ja, das ist super. Deswegen, Link packe ich unten in die Beschreibung rein. Ansonsten könnt ihr natürlich auch dazu sagen, dass ihr vom Podcast kommt. Vielleicht kriegen die Leute da noch früher einen Termin. Probieren kann man es ja mal. Spaß beiseite. Aber wenn ihr, wie gesagt, in der Umgebung seid oder auch mal eine Reise hier in den Tegernsee machen wollt, lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe es hier live miterlebt. Und wie gesagt, ich bin selbst ein absoluter Fan davon. Ich weiß es auch unglaublich zu schätzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast, weil genau aus dem Grund mache ich ja diesen Podcast hier auch. Ich will über die verschiedenen Themen die Leute auch aufklären und ich habe so oft schon betont, dass Gesundheit so wichtig ist, wie ich auch ganz am Anfang gesagt habe, es gibt nur eine Gesundheit und uns bringt das Geld nichts, der Erfolg nichts und so weiter, wenn wir uns selbst nicht gut fühlen und nicht gesund sind. Und deswegen hoffe ich, dass wir heute schon mal richtig gut ein paar Inhalte liefern konnten, Augen auch öffnen konnten. Das würde mich natürlich extrem freuen. Deswegen würden wir uns natürlich auch über Feedback freuen. Ja, schreibt euer Feedback in die Kommentare. Wenn ihr noch Fragen habt zu spezifischen Themen, die wir heute besprochen haben, gerne auch einfach in die Kommentare packen. Gegebenenfalls kann man irgendwann mal einen Teil 2 oder so aufnehmen. Kann man ja mal gucken. Und ansonsten natürlich auch für alle Leute, die jetzt hier auf diesem Podcast gestoßen sind und ihn davor noch nicht kannten, abonniert den Kanal hier auf YouTube oder auch auf Spotify, Apple Podcast, um wirklich keine Folge mehr in diesen Bereichen zu verpassen. Wie gesagt, es geht nicht nur ums Thema Gesundheit, sondern auch andere Lebensbereiche, wie Geld verdienen, ja, wie man ein gutes Netzwerk aufbaut, wie man eben aber auch gesund wird, richtige Routinen einbaut und so weiter. Also alles, was man braucht, um selbst ein erfolgreiches Leben zu führen und eben sein vollstes Potenzial auch vor allem auszuschöpfen. Und deswegen abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr solche Folgen wie diese hier feiert und wollt, dass ich auch in meiner Freizeit weiterhin hier diesen Podcast mache, dann lasst gerne auch eine kurze Bewertung da, einfach hier auf Spotify, Apple Podcast, kurz ein paar Sterne geben, dazu schreiben, wie ihr die Podcast-Folge gefunden habt. Würde mir unglaublich viel bedeuten, kostet euch 10 Sekunden, würde aber schon sehr, sehr viel bringen, diese Botschaft hier einfach noch mehr zu teilen. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, Martin. Vielen, vielen Dank für die Zeit, vielen, vielen Dank auch für die ganzen Inhalte. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns oder sehen uns auch wieder in der nächsten Episode und vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Teil 2.
Sehr gerne. Danke dir, Max.